Hallo zur Geekzone. Heute mit dabei der Tax.
Hi Leute, servus.
Wie eingespielt hört sich das immer an. Der Christian.
Ich grüße euch.
Und der Philipp.
Morgen, Abend, Mittag, wie auch immer.
Sehr gut, gerade noch gerettet. Und meine Wenigkeit, der Peter. Wir sind wieder hier und wir sind so gut erholt. Aus verschiedenen Gründen. Ne? Der Tax. Ja, Tax, du warst im Urlaub, du hast dich urlaubsmäßig erholt.
Direkt im und aus dem Urlaub zurück sozusagen.
Du bist, genau. Bist du sogar noch im Urlaub?
Ich bin noch voll im Urlaub, genau.
Wow, also ihr bekommt heute den Urlaubstax, den absolut entspannten Urlaubstax.
Perfektes Podcast-Wetter, es hat geregnet, es ist relativ kühl draußen, passt perfekt.
Uiuiui, das ist dann natürlich eine Chance, dass wir viel labern. Ja, und der Philipp, der Christian und ich, wir sind auch gut erholt, immer noch gut erholt. Wir waren vor gut einer Woche, haben wir uns gesehen. Da haben wir ein Wochenende zusammen verbracht.
Unser jährliches Offside haben wir gemacht.
Es war so schön, mit vielen anderen, mit einigen anderen Chaoten, einige auch aus dem Podcast bekannt, hatten wir ein richtig schönes Wochenende in Niederbayern am Arsch der Welt und haben, das Wetter war genial, ne? Wir haben wieder mal die Komponenten Nerdtum und einfach Chillen miteinander verbunden an einem ganzen Wochenende. Haben es dann auch geschafft. Wir haben vorher schon kurz drüber gesprochen. Deswegen müssen wir dabei nochmal kurz das Ganze hier erwähnen, weil da freut sich der ein oder andere natürlich drüber. Wir haben es auch geschafft, beziehungsweise ein Kollege hat es geschafft, dass er die Drohne eines anderen Kollegen im Fluss versenkt hat, indem wir in dem Moment alle gerade drin waren. Also der Großteil war gerade drin, oder? Christian, wir waren ja drin. Wir hatten da, glaube ich, im Flussbett, im Fluss stehend mit einem Bierchen in der Hand. Das war wunderbar bei über 30 Grad. Und der Kollege ist mit der Drohne über unsere Köpfe hinweg und hat perfekte Aufnahmen gemacht.
Genau.
Und dann hat es irgendwann gescheppert.
Niemand. Wahrscheinlich, ne? Echt der Nachwelt echt erspart geblieben, wollte ich jetzt schon sagen. Aber nein, das war 1A-Content.
Das wäre super Content gewesen. Auf jeden Fall hat es dann kurz hinter mir hat's gescheppert, Christian. Du hast es, glaube ich, auch gesehen. Und dann hat sich die Drohne in so einem kleinen Baum verfangen und ist, und jetzt ist es, jetzt kommt auch das Mysterium, wahrscheinlich ins Wasser gefallen. Wir haben sie nämlich am Rand nirgends gefunden und haben ungefähr eine Stunde lang mit verschiedensten Optionen versucht, diese Drohne zu finden. Aber sie ward nicht mehr gefunden. Ne? Sie war weg.
Ab da gibt es unterschiedliche Aussagen. Also ich habe es platschen gehört, weiß aber auch nicht, ob ich es zuordnen hätte können. Ich habe den Baum wackeln sehen, deswegen weiß ich,
wo du hast den Baum wackeln sehen, genau. Ich habe was gehört, was sich anhört, wie wenn eine Drohne einen Baum streift. Im Nachhinein kann man sagen, es hat sich wirklich so angehört. Und das war ja so ein kleiner Fluss und der Fluss ging dann auch in so ein Sägewerk rein und wir vermuten mal, dass die Drohne wirklich schwimmen kann, weil sie ist recht leicht oder zumindest für eine gewisse Zeit geschwommen ist und dann in diesem Sägewerk verschwunden ist.
Zumindest nicht wie ein Stein untergeht, ne?
Also es kann natürlich entscheidend sein, wenn sich der ein oder andere von euch jetzt mal irgendwann einen neuen Tisch kauft, dass auf einmal irgendwo am Tischbein oder so eine Drohne verarbeitet wurde. Müsst ihr mal genau hinschauen. Irgendwo
oder noch es gibt so einen U-Boot-Modus, dass die auch unter Wasser schwimmen kann.
Wir haben darüber dann gefachsimpelt. Es gibt wohl sogar Drohnen, die aus dem Wasser starten können und die auch entsprechend wasserdicht sind natürlich.
Boah, coole Sache.
Wir haben überlegt, wie cool wäre es, wenn du so eine Drohne hättest, wo du wirklich ins Wasser rein kannst, dann in Tauchmodus, inklusive Kamera und so und dann wieder aus dem Wasser raus. Sowas
war das schon in James Bond vor 100 Jahren oder vor 30 Jahren?
Ja. Ja, aber da frage ich mich halt, ob es echt war oder ob das Filmtricks waren damals. Kann natürlich sein, dass es Filmtricks waren.
War damals alles echt.
Ich glaube, der Tax spricht von diesem Lotus, oder? Von diesem,
ja, genau, dieser weiße Lotus, genau, richtig.
Den haben wir doch sogar mal echt gebaut und er konnte tatsächlich.
Ehrlich? Okay. Ja, aber okay, nehmen wir das nächste Mal mit. Also nächstes Jahr machen wir das auf jeden Fall wieder. Wir haben es nicht geschafft, dass wir irgendwie eine schnelle Podcast-Folge aufnehmen. Wir hatten ja gesagt, vielleicht ergibt sich das, aber irgendwie, das funktioniert nicht. Da wäre auch wieder, einmal hat es funktioniert und es hat einmal schon funktioniert und da war der Content ja schon, wie gesagt, fragwürdig. Ich habe nochmal nachgeschaut, Speedrun, Folge 22, wenn ihr das nachhören wollt, es dauert nur 10 Minuten oder so und es ist amüsant. Diese Qualität von Cast.
Ich kann mich gar nicht daran erinnern.
Ja, hör dir das an. Komisch, Christian. Vielleicht hörst du auf dem Band dann warum. Ja. Naja. Gut, jetzt schauen wir erstmal, bevor wir jetzt in die Themen reingehen, was wir trinken. Und da fangen wir heute an mit dem Philipp.
Ja, total spektakulär. Ich habe natürlich mein Standard Bergfeldbräu hier stehen, mein Weißbier. Und nachdem es ja, es ist zwar ein bisschen runtergekühlt, aber es ist natürlich immer noch Sommer. Und dann habe ich noch, Peter und Christian wissen sehr genau, woher ich das habe, eine Flasche Gösser Naturradler hier stehen.
Oha, da ist was übergeblieben.
Ja, ein Überlebender unseres Offsites. Und das werde ich mir jetzt dann, wenn das Weißbier Geschichte ist, werde ich das Gösser sehr genussvoll in den Rachen fließen lassen.
Sehr schön.
Quasi als Fassbrause.
Nice. Du machst Sachen. Ja,
Ja, mach's doch, ja.
dann mache ich direkt weiter. Ich habe heute auch Bier. Ich habe richtiges Bier. Und zwar, ich schicke gleich mal ein Foto in unseren Chat, dass ihr seht, was ich da habe. Ich habe Dosenbier, aber ich habe qualitatives Dosenbier. Ich habe das im Getränkemarkt gefunden. Ich habe drei Dosen von dieser Kamba Brauerei. Der Christian kennt's aus dem Chiemgau. Und die eine Dose ist ein Hell. Das werde ich als erstes trinken, ein ganz normales Helles. Von denen das Helle ist eh relativ gut. Das zweite ist ein Amber. Ich weiß nicht, ob ich sowas schon mal getrunken habe. Soll nach Kirsche und Waldfrüchten schmecken. Ja, schauen wir mal, was das kann. In der schwarzen Dose alle. Die Dosen sind stylisch.
Schon
Für
sehr.
die beiden letzten, also Amber und das letzte ist dann ein Pale, habe ich mir jetzt ein Glas bereitgestellt. Das Hell trinke ich so richtig schön aus der Dose. Ich steche die Dose allerdings nicht. Ich trinke es einfach nur
Muss mal
ganz.
sagen, ob die, aber ich habe ja bei Kamba immer dieses Problem, dass mir die immer zu sauer sind.
Da war was, ja, da war was.
Die sind mir, muss man sagen, ob die auch so sauer sind, weil
Also das Helle, wenn das ganz normale Helle ist, ich mache die Dose mal auf, sollte das eigentlich schmecken, wie ich es kenne. Bei den anderen beiden sage ich dir Bescheid. Und ich nehme gleich mal einen Schluck und leite über zum Tax. Was hast du denn schönes Tax?
ich reihe mich auch ein ähnlich wie der Philipp. Ich habe heute mir,
Bergfeldbräu.
na, das nicht, ich habe mir aber wieder einen Naturradler gegönnt. Hätte ja beinahe ein Ingwer-Getränk sein sollen, vielleicht danach. Es ist jetzt echt so auch ein Paulaner Dosenbier geworden, weil wir es einfach noch da hatten und ich Bock drauf hatte heute. Also Prost.
Haben wir halt zweimal Dosenbier in der Sendung.
Ja, Dosenbier und Naturradler. Das ist quasi eine halbe Bingo-Straße.
Das ist ja mega geil.
Ich mach mal
Christian,
die
was?
Royal Flush. Ich habe auch ein Dosenbier.
Nein.
Freilich.
Das ist ja krass.
Und
Wir
zwar
sind so
habe
komisch.
ich diesmal mache ich mal mit meinem Wackenbräu, wo ich ja immer noch ein paar Flaschen habe, mache ich mal Pause und habe diesmal ein isländisches Bier. Ein Stück. Icelandic
Wo hast
Arctic
denn
Pale
das
Ale
her?
und Icelandic White Ale. Von
Wieder
meiner
geil.
Frau. Die macht doch ja immer, die macht doch so Versendungsaktionen für irgendwelche Kunden, die wir
Ah.
haben. So, das ist meistens so IT-Butzen und die machen auch so Bierverkostungen und Zeug. Und da ist was übrig geblieben. Da hat sie mir ein bisschen was mitgebracht. Und das ist zwar, also, das ist echt eine isländische Brauerei, irgendwie recht nah am Polarkreis, macht die auch Werbung mit. Und das ist echt lecker, das Bier. Ich trinke jetzt gerade das White Ale. Das ist gebraut mit Koriander und Orangenschale. Schmeckt man aber jetzt nicht wirklich raus. Aber schmeckt sehr gut. Und von dem Arctic Pale Ale hatte ich schon mal probiert. Das fand ich nämlich auch sehr gut. Deswegen hat sie mir noch mal ein paar mitgebracht.
Ein Stück.
Ein Stück.
Das musst du dann erzählen, auch das White Ale, wie sowas dann schmeckt. Trinkst du direkt aus
White,
der Dose oder
genau,
schenkst du
White
dir
Ale
das
trinke ich
Eis?
gerade. Ich trinke es jetzt aus der Dose, weil ich zu faul war, mir das Glas zu holen. Und das White Ale, das schmeckt auch sehr gut. Genau. Und von dem Arctic Pale Ale kann ich schon sagen, dass es sehr gut schmeckt.
Ich trinke gerade das Helle von Kamba übrigens, Philipp, und ich kann das beim Hellen nicht bestätigen. Das finde ich schon sehr, sehr gut.
Ich muss mal das ganz normale Helle
Ah,
probieren.
das
Ich kann
ist
mich gar nicht
schon.
erinnern, ob ich das schon mal hatte.
Da trinke ich mich gerade schon direkt rein. Ja, krass. Wir haben dreimal Dosenbier heute. Das
Ja,
ist,
ihr
da
seid
bin ich mal gespannt, ob
gut.
die Qualität so hochqualitativ bleibt hier. Wahrscheinlich schon. Man kennt uns ja. Ja, geil. Schaut in den Chat, wenn ihr da interessiert dran seid. Hier gibt es Bilder von den guten Getränken. Philipp, seine Getränke kennen wir eh. Der Tax, seid ein Paulaner, ist es ein Radler mit Umdrehungen oder ist es ein alkoholfreies Radler?
Na, das ist schon mit Umdrehungen, ja.
Oha,
Ja.
oha.
Ui. Haltet den Tax fest.
Aber der Tax ist im
Immer schon.
Urlaub.
Ja, von
Und
daher.
unser Tax ja im Urlaub ist, hat der Tax auch Zeit gehabt. Wenn wir das richtig mitbekommen haben, Tax, du warst zweimal im Kino. Kann das sein?
Ja, ich
Und
war
wir wissen von
einmal.
einem Film und vom anderen, da wirst du uns jetzt auch überraschen, was du dir da noch auch im Kino gegeben
Ja,
hast.
ich
Ich habe
kann
einen
gerne
Gedanken.
berichten, ja. Also, ich
Fang doch mal
leg
an
gerne mal los.
mit dem ersten Film, wo wir wissen, dass du im Kino warst.
Ja, also in dem ersten Film, in dem ich war, war der Indiana Jones. Und da hat man ja irgendwie von den Bewertungen gar nicht so viel Gutes gehört, gesehen. bevor ich auf den Film eingehe, muss ich gestehen, es ist halt auch wieder mal meine erste Kino-Experience, seit wir auf dem Fantasy-Film-Festival waren. Und es hat sich gelohnt, weil es war halt in diesem, wo war das, Neufahrner Cineplex-Kino. Und die haben dieses Dolby Ultimate oder zumindest ist eine Eigenmarke. Und das macht richtig Laune. Gute Projektion, ein Bass, den man räumlich spüren kann, also links und rechts. Und da werden die ganzen Szenen, die du in Indiana Jones siehst, wirklich physisch, ja, spürst du das am Körper, ohne dass man diese Spezialsitze verwendet, die es auch noch gegen Aufpreis gegeben hätte. Also,
es hat sozusagen, ich muss aber sagen, beim vierten im Kino hatte ich das auch physisch gespürt am Körper. Ich habe, glaube ich, mir eingebildet, dass ich den nur geguckt habe, den vierten gab es.
Ja, also der hat aber Schmerz verursacht. Du warst bei dem vierten, den es nie gab, warst du im Kino?
Ja, in einer anderen Dimension, glaube ich.
Ja. Wohl eben auch sagen, Raumzeitkontinuum.
Ja. Okay, aber du, wichtig, Tax, also du hattest dir nicht die D-Box-Sitze geleistet, weil wir gedacht nicht. Hast. Nein. Okay. Braucht es nicht. Oder, weil das wäre ja eigentlich das Tax-Ding. Also ich würde erwarten, wenn der Tax ins Kino geht und es gibt diese Sitze zur Auswahl, dann bucht der Tax die auch.
Ja, tatsächlich, ich war wieder so preissensitiv und dachte, ach so ein Schmarrn, ich brauche kein 3D-Kino, ich will einfach nur 2D-Kino und Ultimate, naja, was soll schon schief gehen? Da nehme ich einfach die billigsten Karten und mag jetzt hier keine Werbung machen, aber für 10,50 Euro empfinde ich das jetzt als einen echt fairen Tarif, ja. Also,
da reden wir auch gleich nochmal drüber. Genau, ja. Kinopreise, lass das mal bitte im Hinterkopf, wenn du dann. Ich habe dann auch noch ein Kinothema für euch. Ja. Ja, krass. Und Filmtags, zum Film auch was zu sagen?
Ja, Ich muss ja vorweg schicken, dass ich ja großer Fan hier von der Phoebe Waller sonst irgendetwas bin. Quasi die der Sidekick hier vom Harrison Ford, die wahrscheinlich auch im Drehbuch mitgewirkt hat. Also würde mich nicht wundern, da sie auch beim James Bond schon auch die Hand angelegt hat in Sachen Drehbuch.
Das weißt du jetzt aber nicht, sondern das hast du jetzt einfach gedacht.
Nein, das ist auch definitiv so. Also das weiß ich, dass sie beim James Bond da schon mitgeschrieben hat. Weil Zeitreferenz auf einen Podcast von uns, ein älterer, da habe ich ja auch schon mal dieses Fleabag erwähnt und fand die damals schon so talentiert, ja. Und jetzt hat es zumindest.
Das ist ein richtiger Crush-Tax. Das ist nicht nur, dass du hast einen Crush auf die, das hast du damals schon gehabt. Du hast sogar Fleabag, war das nicht deine Serie des Jahres?
Ja, das war eine Serie und irgendwie ich fand die Wahnsinn. Super witzig, sie kann super Grimassen schneiden und tolles Timing von den Schauspielern und ich glaube,
James Bond Hand angelegt.
Ja, genau, das habe ich extra so formuliert, ja. Und dann dachte ich mir,
ach, das war so ein Wortspiel.
Ja, cool. Genau, also am Drehbuch Hand angelegt natürlich, ja.
Witzig.
Noch ein Bierchen trinken, damit die Zunge noch mal gelockert wird. Und ich hatte auch den Eindruck, dass die Filmjury, der Regisseur wahrscheinlich auch die Hoffnungen in sie gesetzt haben, um diesen verkackten, nicht existenten vorherigen Teil von Indiana Jones zu retten. Und schaut ihn euch bitte selber an. Ich weiß nicht, ob es komplett aufgeht. Ja? Also ich spoiler jett nichts, aber man wird.
Ja, aber ging es denn für dich auf?
Man kann ja auf Letterboxd nachschauen. Ich weiß nicht, ich glaube, von 5 möglichen Sternchen würde ich da so 3,5 bis 4 geben.
Höchstens. Das ist aber doch voll gut.
Gut, ne? Ja.
Nee, da kannst du dich jetzt nicht rauswenden. Wenn du jetzt sagst 3,5 bis 4 Sterne auf Letterboxd. Ja,
du legst dich jetzt mal fest.
Ein ziemlich guter Film.
Du legst dich jetzt mal fest, Tax.
Na, ist schon unbedingt. Okay. Also, was gut war am Anfang, wird man natürlich voll in den Kontext gepresst, was früher so der Indiana Jones gemacht hat. Ja, also das junge Publikum, was noch nie in Indiana Jones gesehen hat, bekommt visuell erklärt, wie so der Indiana Jones vor, weiß nicht, 30, 40, 50 Jahren ausgesehen hat. Ja, also Harrison Ford, runtergeaged, schaut halt blendend aus, ja, und spielt sich da in seinen, ich weiß nicht, als wäre er 32 bis 38 Jahre alt. Ja, also das war schon mal sehr, sehr beeindruckend. Und es gibt natürlich dann die entsprechenden Cross-Referenzen hier zu den Nazis und alles Mögliche. Und hier Experience von dem ganzen Kinofilm wirkt auch in einem guten Kino, ja, also ausgewaschene Leinwand, kein Ton und so, da wirkt der Film nicht so, aber diese ganze Action-Immersion mit diesem Bass, den du spürst, wenn ein Zug entgleist, wenn der Panzer über irgendwelche Steine drüber fährt, da rumpelt es im Kino und das war so krass, dass ich wirklich dachte, wow, müssen die was da zur Statik prüfen, ja. Also man fühlt sich wirklich in dem Film. In dem Film gibt es auch die ein oder andere nette, lustige Szene, dass man mal lachen muss. Aber es hat nicht mehr dieses Mega-Entertainment gehabt, wofür früher für mich so dieser Indiana Jones stand. Ja? Also man kann den anschauen, aber ich weiß nicht, ob da jetzt so
vier final von
die Luft vier raus. Ja, genau. Also definitiv anschauen.
Aber der Kinoeffekt, würdest du sagen, ohne Kinoeffekt würdest du den abwerten?
Ja, ich glaube, das hast
aber du da Tag gut rausgehört. Aber Tag 4 von 5 und ja, den kann man anschauen.
Das ist schon mutig,
Tax, ne? Du musst dich jetzt mal festlegen, Tax. Du merkst schon hier, das Publikum und die Hörer werden sich auch gerade denken, was will er uns sagen? Ist es jetzt eine Empfehlung?
Fürs oder Kino oder für den Film?
Ist es eine Empfehlung fürs Kino? Ist es der Film nur im Kino und sonst lieber nicht?
Lass mich so sagen, in Kombination mit dem Kino funktioniert der Film sehr gut. So würde ich es formulieren.
Okay, und wenn man cooles Heimkino hat, dann funktioniert er wahrscheinlich
dann
auch.
Dann wahrscheinlich auch, ja. Aber ich habe noch nie so einen Tritt in den Arsch oder von links und rechts gespürt wie in dem Kino. Das ist echt, da müssen wir mal zusammen hingehen. Das ist wirklich, ja, das definiert für mich Kino. Ja.
Und wir haben die Frage, ob es der Film war, wieder dezent ignoriert.
Ah, Tax ist voll der Politiker, ehrlich. Du schaffst es da wirklich, dich rauszuwinden. Na gut, 4 von 5. Sie schauen im Kino sicher nicht mehr. Weiß gar nicht, läuft er noch im Kino?
Ja. Keine Ahnung, ob der noch irgendwo läuft, aber ich werde ihn auch im Kino nicht sehen.
Naja, ich glaube, ich schauen wir schon mal an, wenn es ihn dann gibt. Und wenn ich Bock drauf habe.
Meine größte Sorge wäre,
unabhängig von der Indiana Jones Lore, würdest du sagen, er ist besser oder schlechter als der Uncharted-Film, weil den Uncharted-Film, den haben wir, glaube ich, ja auch fast alle gesehen, oder? Den fanden wir eigentlich alle ganz gut.
Also für mich ist der Uncharted-Film überhaupt nicht aufgegangen. Also ich fand den Uncharted.
Hä, du fandst den doch schlimm.
Ja.
Ich fand ihn damals doch auch ganz gut. Also, Tax, das geht so nicht.
Nee, nein, ich finde den Indiana Jones besser als den Uncharted.
Okay, sagen wir es so.
Das ist ja schon mal gut. Ja. Also, weil ich fände, Uncharted war sehr gut. Wenn es den gibt, dann aber nicht im Kino. Uncharted fand ich besser als erwartet. Ja. Aber ob ich ihn, also er ist natürlich meilenweit von Indie 1 bis 3 entfernt, aber gegenüber
gegen
potenziellen Indie 4 würde er gewinnen, denke
ich. Und weil ich dann so
du warst so angefixt, ne? Kino angefixt.
Ja, dachte ich, das funktioniert. Da kann man hinfahren mit dem Auto, stellt es ab, kann virtuell sein Ticket ziehen, hier Apple Wallet und so. Also wirklich so digital kaufen, dann analog ins Kino reingehen. Also man lernt es wieder, wie das früher funktioniert hat. Und dann dachte ich so, schaue ich mir jetzt hier den Oppenheimer an, aber das ist vielleicht eher so düster, zieht die Stimmung ein bisschen runter im Urlaub, weil wir auch irgendwie dann doch wieder hier so.
Jetzt habe ich einen Verdacht.
Okay, die reale Welt verdrängen und schaut sich dann vielleicht actionreiche, humorvolle, nett lustige Actionsequenzen Teil 1 an. Ja, und ihr werdet es schon erkannt haben. Ach, es ist. Okay. Nee, es war nicht Barbie. Sissing, genau. Wie heißt der?
Wie heißt er denn? Dead Reckoning Part 1.
Larry Mullen hat damals den Bass gespielt oder so. Wie war das dann nochmal bei dem Lied von U2, der Bassist? Mission Impossible, genau.
Sagst du, driftest.
Aufpassen. Aber das ist,
ja, das wäre nur die Kostreferenz zum Soundtrack, ja.
Das ist wirklich ein Part 1, gell? Also da,
ja,
das
tatsächlich Part 1.
Aha.
Für mich hat der Film mindestens genauso gut funktioniert wie der Indiana Jones, wenn nicht sogar besser. Ja, also
4,5 von 5.
Ich dachte eigentlich so, ich kann hier unseren Top Gun-Piloten nicht mehr sehen, weil schon die Haare gefärbt und so. Aber auch hier, also entweder kriegen die auch nur noch Grünzeug zum Essen oder die Maske ist besser oder die Haare werden besser implantiert oder ich weiß nicht, welche Hormone sie nehmen. Ja, Tom Cruise schaut super jugendlich entspannt aus. Ich hatte auch mal in der Presse so einen Artikel gelesen, der Typ wird jetzt auch 60 oder ist um die 60 und schaut auch aus wie vor 40, ja. Und das verkörpert auch der Film, ja. Also ich hatte nicht den Eindruck, dass dann sein Charakter digital nachgejüngt ist oder so, sondern ja, ich habe die Action dem schon abgenommen und fühlte mich zu Anfang vom Film auch super abgeholt. Ja? Ich würde ja so, so gerne was spoilern. Vielleicht kann ich einen uralten Film aus den 80ern spoilern, dass man weiß, warum ich dann so gehypt war.
Mach ruhig.
Darf ich?
Ja, ich glaube, ein Film aus den 80ern darfst du spoilern.
Ja, oder war es ein 90er?
Welchen Film geht's denn?
Ich war sofort im Modus Jagd auf Roter Oktober. Und da war ich schon sofort im Film drin. Ich so, okay, alles klar. Jagd auf Roter Oktober.
Also gibt es eine U-Boot-Szene, oder?
Ja, und das war voll mein Ding. Also das, okay. Genau, war schon voll drin. Und wie gesagt, die volle Immersion. Und da haben wir gedacht, oh, jetzt wird es aber
Hattest spannend. Du dieses Mal denn einen D-Book-Sitz oder wieder nicht geleistet?
Nee, weil ich dachte, ah ja, es ist gut genug. Und in diesem Trailer kam dann eben auch wieder D-Box und hast du nicht gesehen. Und da war der Pass nicht da. Da habe ich gedacht, meine Freunde, ich gehe jetzt sofort an die Kinokasse. Danach, ich will meinen Refund haben. Aber zum Glück war es dann in diesem Trailer dann Feel the Immersion und dann hast du es überall gespürt. Und tatsächlich war dann vor mir diese D-Box-Sitze und die bewegen sich wirklich. Also die hüpfen nicht, sondern die bewegen sich um, ich weiß nicht, 5 bis 10 Grad nach links, rechts, nach hinten, nach vorne. Mhm. Und da war ich schon ein bisschen neidisch, weil wenn dann irgendwelche gut in Szene gesetzten Motorradszenen waren, ist sozusagen auch mit der Beschleunigung der Sitze hintergegangen. Also das zusammen mit einer VR-Brille ist komplett Wahnsinn. Aber selbst ohne diese Sitze hat der Film mir wirklich Spaß gemacht. Wohl viel Blödsinn drin war. Ich meine, ihr kennt ja wahrscheinlich die Trailer, dass da Leute auf einem fahrenden Zug
ja, Blödsinn, kämpfen, Blödsinn muss da drin sein, aber mir war genau, also in dem Fallout, in dem davor war mir einfach zu viel Blödsinn. Da habe ich irgendwann einfach mein Hirn ausgeschaltet ja. Und ich hab gekotzt.
Und also ich hatte den Eindruck, es wirkte für mich nicht so viel computergrafikmäßig. Ja, klar, es gibt die ein oder andere auch original Uncharted-Szene. Ihr werdet dann schon wissen, was ich meine. Und vor
die diesem ging Podcast... Das kann man ruhig spoilern, weil die ging ja durch Social Media, dass da irgendwie gesagt wurde, oh, die haben in dem Film eine Szene aus Uncharted geklaut und so.
Ach, tatsächlich? Ach, das wusste ich nicht.
Ja, ja. Genau. Und okay. Wo dann auch ein Statement dazu extra eingefordert wurde, wo irgendwie der Regisseur meint, er kennt Uncharted gar nicht, weiß gar nicht, was das sein soll.
Genau, und das muss ich auch sagen, es ist eben nicht nur eine Szene, sondern sie haben das Uncharted... hoch 5 oder hoch 8, das werden wir vielleicht irgendwann mal auflösen, wenn ihr den gesehen habt. Das haben sie schon sehr schön umgesetzt und vor dem Podcast habe ich gerade noch so ein Making-of gesehen, wo ich im Film dachte, ah, schaut ja alles interessant aus, dass das alles im Computer gemacht ist oder nein, sie haben tatsächlich diesen Stunt gemacht, sie haben einen Zug auch gebaut und ja, also es war echt... feines Programm und passt auch, wahrscheinlich in 5 Jahren kann man den Film nicht mehr anschauen, in die aktuelle zeitgenössische Thematik rein, obwohl sie es wahrscheinlich gar nicht wussten. Ja, also so das Thema, was sie aufgreifen, das passt schon ganz gut in die aktuelle Zeit. Ja, und ich freue mich unbedingt auf Teil 2, also vielleicht mindestens so sehr auf Teil 2, wie du dich auf Dune Teil 2 freust. Ja, wobei man sich die zwei Genres nicht
so, okay. Darf.
Also ich muss Teil 2 sehen und es ist geschickt gemacht. Ja, also ich will jetzt
also wissen, genau, das wollte ich wissen.
Du nicht, dass du darauf freust, wie der Peter auf Dune Teil 2, da bist du ja bei der 5 von 5.
Ja, naja.
Das ist fast eine 7 von 5, oder?
Ja, wahrscheinlich, Film, genau. Dune 1 ist ein Film, den sogar den Philipp und ich gut finden. Und das gibt es ja, so selten.
Das ist sehr selten. Das ist ja, muss man ja genießen quasi.
Aber hier, Tax, sag nochmal kurz, weil du gesagt hast, geschickt. Nervt es denn, dass es nur Part 1 ist? Weil mich nervt sowas, wenn es Part 1 ist und ich weiß, okay, dann in 2, 3 Jahren kriege ich dann irgendwann Part 2. Das fand ich bei Dune ja schon anstrengend.
Nein, es nervt überhaupt nicht, weil es ist wirklich gute Unterhaltung und das Kino war, ich würde mal sagen, halb gefüllt. Und das Kino hat an verschiedenen Stellen gelacht und gebrüllt. Und das habe ich selten mitbekommen, außer man ist halt auf so einem Event mit euch, mit Fantasy Film Festival.
Weil wir immer lachen, weil wir immer lachen und
brüllen. Wo es Leute gibt, über die man lachen kann. Nein, aber es gab so, das Publikum war überrascht. Ja.
Wir lachen bei allen Filmen, genau. Okay, aber Tagset, voll. Was ist das nächstes dran? Nächster Film, jede Woche einmal ins Kino jetzt, oder wie?
Ja, ich habe mir auch schon gedacht, ob ich mir den Oppenheimer anschaue, weil ich mir denke, das wird der richtige
Scheiß.
Man hat den Verriss bekommen. Und gleichzeitig gefällt mir dann diese.
Oppenheimer hat einen Verriss bekommen?
Ja, hatte ich schon mal gelesen, dass irgendwie die Metaphysik fehlt.
Was ich hier von der Frankfurter Allgemeinen oder SZ gepostet habe.
Okay.
Ich habe nur die eine Kritik gelesen, glaube ich.
Okay, aber da kann ich kurz was zu sagen, weil ich bin morgen im Kino und schaue Oppenheimer an.
Mhm.
Und zwar mit D-Box sitzen, Tax.
Jetzt ohne Schmarrn.
Ja, wo schaust du? Ja, wobei, wenn dann
ich die... Ich glaube, der hat ein paar ganz geile Szenen. Ja, ja, also ich frage mich die ganze Zeit, also ich will ihn auch deswegen sehen, ich frage mich die ganze Zeit, was man bei dieser Story 3 Stunden macht. Also was es da wirklich geht und wie sie da Spannung reinkriegen. Und ich habe Bock drauf. Nolan kann man sich immer mal im Kino anschauen und der hat normalerweise gerade Audio, visuell geht da schon was. Und dann denke ich, und der D-Box-Sitz kostet 1 Euro Aufpreis, zumindest bei uns im Kino.
Ja, eigentlich ist es ein No-Brainer. Bannet wird es wirklich, ob er die
Mitte,
auch diesen physischen Mitte. Was hat. Ist es Ultimate dann auch bei dir?
Das muss ich dann, ist auf jeden Fall das Kino 1 mit D-Box, Mitte, der 1, der Saal, der beste Saal sozusagen da.
Könntest du ein paar Wasserburger D-Box-Witze bringen?
Nee, es ist sogar im großen Rosenheim. Ich bin nicht in Wasserburg.
Oh, im großen Rosenheim.
Dann bitte berichte im nächsten Podcast über die D-Box-Sitze.
Weil ich auch dachte, bitte. Also ich glaube schon, dass der 3 Stunden trägt und dass die Handlung...
Ich muss jetzt nochmal ganz kurz sagen, ne, du könntest für 1,50 Euro Aufpreis oder so selber diese D-Box-Sitze einfach mal ausprobieren.
Ja.
Ich wusste doch gar nicht, was die D-Box-Sitze voll sind. Ich dachte, dass ich meine Cola da in so ein Dings reinstellen kann und links und rechts die...
Ja. Wusstest du's.
Das war aber so schon gut genug. Ja, also ich steigere mich. Tag. Ja.
Ich finde es auf jeden Fall krass, dass man heutzutage... Ich war überrascht von den Preisen, weil 2 Tickets kosten 23 Euro. Kino 1, D-Box-Sitze... Ich fände es nicht teuer. Ist das Kino sozusagen an den Preiserhöhungen vorbeigegangen, damit überhaupt noch Leute reingehen? Weil sonst, wenn es noch teurer wird, geht keiner rein? Oder?
Aber Peter, es ist, glaube ich, erstens die Frage, wo gehst du ins Kino? Versuch das mal in
der... Ja, beim Tax war es ja auch günstig.
Ja, der war aber Neufahren ist halt auch nicht...
Ist das wirklich so ein Unterschied? Dann? Also Stadtzentrum?
Da gehe ich allerdings auch sehr gerne hin, wenn das in Neufahren bei Freising, weil das einfach ein sehr schönes Kino auch ist.
Mhm. Und würde ich auch gerne mal voll hingehen.
Aber der Punkt ist, also wann
das gehst du? Mal.
Machst du irgendwie Primetime am Wochenende abends oder sowas, dann zahlst du sowieso mehr
und so gehst du. Ich war so um 16 Uhr, muss ich gestehen, oder 17 Uhr.
Nachmittagsvorstellung.
Ja. Kindergarten-Ding.
Ja, auf jeden Fall finde ich, ich fand das krass. Ich weiß auch, das Geld holen sie sich wieder rein, wenn ich mir dann da meine Popcorn und so hole, natürlich. Aber ich will nur allgemein sagen, eigentlich wieder ein Plädoyer, geht doch ins Kino, weil ich fand es ja auch Fantasy Filmfest, haben wir auch wieder gemerkt, Kino ist schon auch geil und öfter mal einfach ins Kino gehen und gerade wenn jetzt so Blockbuster auch laufen, gerade für so Blockbuster lohnt sich's halt auch, öfter mal einfach ins Kino zu gehen. Ist schon geil.
Also sag halt auch hier schon mal,
die Pauschalaussage schwer, weil also so viel wie in der letzten Zeit gefloppt ist und wirklich einfach auch nicht mehr gut war an Filmen, bin ich echt sehr zurückhaltend. Da gehe ich lieber wieder mit euch aufs Fantasy Filmfest.
Ich wollte gerade sagen,
sowas. Aber ich weiß auch, dass ich Dune 2 im Kino sehen werde, weil und damit D-Box sitzen auf jeden Fall. Außer das ist jetzt nicht gut, weil diese D-Box Sitze, die könnten ja ein Gamechanger sein, dass man sagt, das ist wirklich nochmal sowas on top. Das lohnt sich, dass ich dann ins Kino gehe. Und ja, Content muss schon kommen, der cool ist oder der einen reizt. Und ja, da gehe ich jetzt. Also ich denke mal, so ein Mission Impossible, da hätten wir alle irgendwie Spaß. Obwohl ich sagen muss, dass, wie gesagt, bei...
Also ich unterscheide ja schon, ob ich jetzt sage, ich treffe mich jetzt mit euch und wir gehen ins Kino.
Aha.
Ich gehe ins Kino, weil ich unbedingt diesen Film sehen will. Das macht für mich inzwischen einen riesigen Unterschied.
Ja, das ist richtig. Deswegen, viele Filme sind es nicht, aber wenn dann mal was
kommt. Die Kombination ist doch super.
Ich habe dieses Jahr auch Guardians of the Galaxy 3 verpasst, denn es wäre einer gewesen, den hätte ich unbedingt sehen wollen.
Ja,
der hat es ein paar Mal gemacht, aber ich habe bald dann auch keinen. Mein Kleiner ist noch zu klein, den kann ich nicht mitschleifen. Und deswegen, aber wie gesagt, irgendwann Anfang September ist Fantasy Filmfest, hat Becher festgehalten, der Peter ist,
glaube
ich, nicht da oder so, gell?
Oh, was da war da, was. Ich bin an dem. Ja, das werden wir nochmal klären. Ist das am Anfang September schon?
Ja. Aber Einzelticketverkauf startet bald und wer da Zeit hat, der wird mitgenommen. Weil es, also ja. Zwei, drei Filme habe ich schon gefunden, die auf jeden Fall gucken müssen. Und ich schleife euch alle mit in die Fortsetzung von Roundup. Zu diesem koreanischen.
Alle, die jetzt hier zuhören. Alle, die hier zuhören. Und genau. Sehr gut.
Also 6. bis 13.09. Das ist noch letzte.
Auf jeden Fall. Ich will ja damit nur sagen, lass das Kino nicht sterben, weil irgendwie ist dann doch wieder schade. Immer wenn ich ins Kino gehe und wenn es so ein Happening ist, du hast schon recht, Fips, als Happening ist es halt auch cool. Ist es einfach nett.
Als Happening machen und ein bisschen mehr drauf scheißen, was es für ein Film ist. Ob das jetzt ein Blockbuster ist oder irgendwas.
Ja, obwohl ich gerne halt so Blockbuster, die einfach krasse Visual- und Audio-Effekte haben, gerne im Kino dann schaue, wenn ich...
Aber dann kombiniere es mit einem Happening, weil wie gesagt, das haben jetzt so viele Filme, haben jetzt wirklich ganz hart gefloppt, ja. Also, dass das ausgerechnet Barbie und
Oppenheimer... Aber war die deswegen schlecht?
Retten.
Was hat denn so gefloppt?
Ja, alles.
Das hört sich schon wieder ein bisschen sehr negativ an, weil gerade Barbie und Oppenheimer sollen ja beides... glaube ich, recht gute Filme.
Ja, da wird ja diskutiert, in welcher Reihenfolge man die anschaut. Gell? Ist zuerst Barbie oder Oppenheimer? Da gibt es ja die ganzen Memes dazu.
Dass gerade Barbie und Oppenheimer quasi, wie sie jetzt ganz oft geschrieben haben, das Kino rettet.
Ja, es ist ein Nolan-Film. Ein Nolan-Film. Da
hat, glaube ich, keiner gerechnet.
Dass ein Nolan-Film, natürlich, dass der Nolan-Film neben dem Dune in diesem Jahr.
Peter, aber nicht als Double-Feature mit Barbie.
Aber Barbie mal außen vor lassen, aber rein ein Nolan-Film, wenn der in einem Jahr kommt, ist der natürlich in den Top 3 Blockbustern in diesem Jahr vertreten.
Am besten verkaufen sich, zumindest in den USA, habe ich heute erst wieder gelesen, die beiden Filme als Double-Feature. Die Leute geben, dieses Barbenheimer-Ding ist ja
erfüllt. Ja, weil das geiles Marketing ist.
Im Double-Feature. Das haben die aber erstmal war das gar nicht Marketing tatsächlich, sondern das haben die ja von selber angefangen. So viel ging das ja an, dass die Amis überall auf ihren Social-Media-Scheiß gepostet haben, hey, wir machen jetzt hier selber unser Double-Feature, wir buchen jetzt beide Filme. Und dann haben die Kinos nachgezogen und es ist ein mega Ding geworden. Aber wie gesagt, ich sag nicht, dass das schlechte Filme sind. Ich bin fast sicher, dass Oppenheimer ein ziemlich guter Film ist, wenn er vielleicht ein bisschen schwer ist. Und
ich glaube, dass er lang ist. Ich bin echt gespannt. Ja.
Ja, und wie gesagt, also ich fand das schon überraschend. Also wenn du die Filme jetzt antreten lässt gegen Indiana Jones, gegen Good the Flash, DC, nicht unbedingt vielleicht überraschend, aber so ganz Marvel und was weiß ich was ja eigentlich immer relativ gut ging. Also das Messen des Erfolges eines Kinofilms inzwischen nicht mehr so funktioniert, wie es
ja, aber da kommt doch jetzt noch mehr in der Pipeline. Also ich freue mich jetzt wieder, ins Kino zu gehen. Ja, also
das Kino ist für mich jetzt voll
rehabilitiert. Ja,
genau, also. Der Output ist seit ungefähr einem Dreivierteljahr oder Jahr wieder richtig groß, sodass du es auch im Heimkino merkst. Ich schaffe es ja so selten ins Kino, aber ich merke das halt im Heimkino. Ich komme gar nicht hinterher mit den ganzen Filmen, die da released werden und denke mir so, oha, den gibt es jetzt auch schon und den gibt es auch schon. Und ja, also ich meine sowas wie zum Beispiel einer der größeren, teuren Filme wie jetzt Dungeons & Dragons, der ist leider gefloppt, aber der Film war geil.
Genau, also das müssen wir vielleicht unterscheiden zwischen Floppen und Floppen.
Dann habe ich ja vorhin gefragt, ob du meinst, ob der Film scheiße war oder ob der halt gefloppt
ist. Meine ich tatsächlich überhaupt nicht. Ich bin eigentlich auch ehrlich gesagt der Meinung, dass die Art und Weise, wie sie heute festmachen, ob ein Film floppt oder nicht, komplett von
Arsch. Ja, furchtbar. Das ist muss ja alles in dem ersten Einspielwochenende muss da sein, ansonsten bist du unten durch. Ja.
Du kannst nicht mehr stur nach Boxoffice beurteilen, ob der Film gut ist oder nicht. Ja, das ist also
genau. Nee, aber ich glaube, wir schweifen gerade zu sehr ab jetzt an der Stelle. Ich denke einfach, es kommen gerade wieder echt ganz gute Filme.
Ja.
Noch abschweifen.
Nee, zu sehr. Also wenn wir über Boxoffice jetzt auch noch sprechen, dann wird es irgendwie zu wild. Ich glaube also, wir haben dich dahingehend auch falsch verstanden, weil das hat sich ein bisschen erst so angehört, als jetzt wolltest du sagen, die Filme, die jetzt kommen, die lohnen sich nicht, weil sie floppen, weil sie nicht gut sind.
Alles, was ich sage, also ich habe ein paar gehabt dieses Jahr, wo ich auch sagen würde, okay, aber die waren den Hype jetzt nicht wert. Lass mich so sagen, die waren nicht unbedingt schlecht.
Die du im Kino gesehen hast.
Richtig, sie waren aber nicht unbedingt den Hype wert. Ja, oder irgendeinen Hype wert.
Okay. Deswegen,
wenn du so einen Film siehst, der durchaus nicht schlecht ist, aber wie jetzt zum Beispiel hier, wie heißt es, Quantumania, Ant-Man, ne?
Der war aber nicht schlecht, okay, der war
kein der war gut, ich hatte Spaß dran, ich mich war gut unterhalten, hatten wir ja schon, alles kein Ding, ja. Aber es ist ein Film, wo ich sagen würde, den hätte ich nicht unbedingt im Kino sehen müssen und der hätte genauso gut funktioniert. Insofern, wenn ich da ins Kino gehe, für so einen Film. Dann mache ich mir doch lieber irgendein Happening draus, gehe mit Familien oder Freunden, wo ich weiß, da ist es irgendwie was Besonderes oder ich habe außer dem Film noch etwas, was mich an dieser Aktivität erfreut.
Weil das stimmt, ja.
Dann den Film und das ganze Erlebnis einfach nochmal auf.
Apropos Erlebnis, weil du sagst Erlebniskino, das kennt ihr ja, dann kommt die Eiswerbung und diese ganzen Sachen. Und mich hat ja immer die Kinowerbung genervt, so gucken Sie jetzt unser tolles Schuhgeschäft, bla bla bla, in Ihrer Nähe, interessiert keine Sau. Und ich war jetzt ja innerhalb von ein oder zwei Wochen zweimal im Kino und ihr kennt es ja, wenn da so tolle Filme wie Scream mit dem tollen Logo gezeigt werden, wo du einfach schon die Trailer auswendig mitsprechen kannst, denkst du,
geht euch da mal
sind auf, diese
schickt die 6 in das Schrift.
Das war ziemlich cool, darum ist es so eingebrannt, das wollte ich nochmal sagen. Nein, auf jeden Fall werden die Trailer gezeigt und innerhalb dieser zwei Wochen haben sich, oder ich habe es so erwischt, die Trailer geändert und da war ein Trailer dabei. Vielleicht haben wir den schon gespoilert, das will ich so als Kinoabbinder noch reinbringen, dass ich total scharf bin auf den Film, dass ich mir während dem Kinofilm den Trailer nochmal reingetippt habe. Hatten wir den aufgeschrieben, es ist ein Science-Fiction-Film.
Du kannst es einfach hier sagen, weil
ich hatte es mir aufgeschrieben. The Creator, hatten wir das schon mal gepostet oder so?
Ach, warum sagt mir das was?
Künstliche Intelligenz und so. Intelligenz
und diesem Roboterkind.
Genau. Und es hat im Kino so krass gewirkt, da dachte ich, scheiße, ah, auf diese Film, ich muss den unbedingt
September
anschauen.
Im September kommt der. Der ist gar nicht, ich sehe nur, dass Gareth Edwards ist der Director, sagt mir der was? Monsters hat er gemacht.
Ja, genau.
Und Rogue One hat er gemacht.
Ja, genau, vom Regisseur Rogue One, genau. Aber das,
und Monsters mag ich ja sehr gerne.
Und da wollte ich auch sagen, da hat er auch wieder so das Format Kino funktioniert, dass ich dachte, boah, geil, Gänsehaut schon von dem Trailer. Also da hatte wieder so, wenn man als Jugendlicher oder als Kind ins Kino gegangen ist, war das ja, wie der Philipp sagt, auch so Happening alles. Und da hat er eben auch sogar dieser Trailer funktioniert, The Creator, genau. Ich poste nochmal den Trailer, falls der bei uns untergegangen ist. Ja. Oder ich poste ihn jetzt nochmal rein.
The Creator im September. Jo,
war fein.
Film- und Kinoblock. Ja, ich berichte nächstes Mal vom Oppenheimer. Ist zwar dann schon lange her, aber vielleicht hat einer von euch dann auch noch gesehen. Ich weiß nicht, Tax, hast du noch vor, ins Kino zu gehen nochmal? Wegen nochmal D-Box-Sitze vielleicht ausprobieren?
Ehrlicherweise, no brain. Du sagst mir, ob sich die D-Box-Sitze lohnen, aber tatsächlich habe ich wirklich gemerkt, selbst beim Einstellen von einem Tresorrad wird alles haptisch kodiert. Ja? Also das vielleicht auch noch hier für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Selbst Dinge, wo du glaubst, die haben gar keine akustisches Feedback oder so, das wird überall schon sehr geschickt eingesetzt, ohne dass es nervt. Ja? Also, selbst
den Adaptive Trigger im Stuhl.
Ja, genau. Also die Rasterung merkst du, tick, alles Mögliche. Oder wenn die Uhr tickt, dann spürst du das richtig. Und das nimmst du halt so unterbewusst wahr und ja doch, jetzt muss ich nochmal meine Euphorie loswerden, da fährt der Zug über eine Schiene, ein Gleis und es ist so, wie wenn du mit deinem, ich weiß nicht, Golf GTI mit 80 km/h über so eine Verkehrsberuhigung fährst und denkst da, scheiße, jetzt sitzt da scheiß Karren auf, ja, also es ist nicht nur so, sondern dachte ich, oh, was ist denn jetzt los, ja, also Hut ab, ja. Peter, cool. Berichte. Ich hoffe, dass
ich gerade hier nochmal die Specs. Ich habe gerade die Specs geschickt in unseren Chat. Das kannst du jetzt beurteilen, ob das gut ist oder nicht.
Ja, ich weiß nicht. Die Sitze
haben halt
nichts mit dem Sound zu tun, aber trotzdem ist es geil.
Sound steht da auch dabei, Tax. Du musst das lesen, was ich geschickt habe. Da stehen mehr Informationen als nur.
Ist ja Dolby Atmos, D-Box, ja.
4K Laser. Das ist anscheinend der einzige Saal, der einen Laser
hat. Ja, und das Ultimate hat auch HDR. Das war dann tatsächlich so, dass unser guter Protagonist hier, unser Tom Cruise, geredet hat vor einem Fenster und da die Kinowand ja größer ist als so ein Miniaturfernseher mit 85 Zoll, hat dich dieses scheiß Fenster im Hintergrund massiv geblendet. Ja, und da habe ich mir gedacht, okay, ist doch HDR. Also
die nennen es hier 4K Ultimativ. Das ist auch nur der Saal.
Ja, genau, ja. Ich glaube, das ist so. Liebe Kinobetreiber, danke, dass ihr die Sachen weiterentwickelt, weiter dran denkt und nicht nur Popcorn in Salz oder Süß anbietet.
Ja, müssen sie, aber ich glaube, ich finde das Gesamtkonzept auch mit den nicht ganz so gesalzenen Preisen, wenn man jetzt nicht wahrscheinlich im absoluten Zentrum einer Großstadt ins Kino geht, ist echt okay und das kann man schon mal machen.
Also ich habe auch noch mal geguckt, auch die innenstädtischen Kinos scheinen tatsächlich den Preis runtergedreht zu haben.
Bonn, oder? Also okay, das ist
oder jetzt... Die Fressalien sind halt teuer, dann kostet das kleine Popcorn halt 7 Euro.
Ich kann mich schon erinnern, dass ich noch für 14 oder 15 Euro in irgendwelchen komischen 3D-Filmen war im Kino.
Ja. 3D-Aufschlag.
Du hattest Aufpreis für 3D, du hattest Aufpreis für Überlänge. Kennt ihr das noch? Dann zahlst du 1 Euro mehr, weil der Film länger dauert. Das gibt es ja als alles nicht mehr.
Das schaut ja kein Film mehr unter 2,5 Stunden.
Du wolltest gerade sagen, das hat inzwischen ja jeder Film Überlänge, ne? Und dann fällt es irgendwie unangenehm.
Wäre ja dann genial, das einfach jedes Mal für Überlänge zu verlangen. Ja,
also Taxi, ich gehe auch in Cineplex, aber in Germering und aber halt genau dieselben Gründe. Das ist halt im Germeringer Einkaufszentrum, da kannst du halt unten parken für die Zeit des Kinos kostenlos. Ja, perfekt, also ich liebe es. Ja.
Preise also sind auch kein Ultimate, also ich kenne noch das.
Die haben schon auch diese D-Box-Sitze, das habe ich aber auch nie ausprobiert. Okay. Mhm. Und technisch sind sie okay, sagen wir es mal so. Also ist jetzt nicht top-notch, aber
passt schon. Und wer ist D-Box? Das müssen wir wirklich mal gucken, weil da muss ja wirklich ein paar Freaks gegeben haben, die ihre Rennsimulation oder Rennspiele gesagt haben, weißt du was, das machen wir fürs Kino.
D-Box war doch hier dieser Premiere von diesem...
Ja, das war eine D-Box. Die D-Box war früher so ein... Es gab auch die Dreambox damals, um Filme zu Premiere mit
Karten. Oh, das war noch
Zeit. Aber ist ein anderes Geschichte. Ja.
Das ist dann eine ganz andere Geschichte. Ja krass. Ich finde, dass
wenn er das auch kennt, ja.
Der Christian, wir sind ja immer so gemein zu dir und sagen, dass du so viel redest. Aber ich habe überhaupt nicht mitbekommen, was du in den letzten Wochen an Content konsumiert hast. Ist da irgendwas dabei, wo du sagst, das musst unbedingt hier mal jetzt platzieren, weil wir es auch gar nicht wirklich mitbekommen haben. Gab es irgendwas?
Wahrscheinlich. Also ich habe auch gar nicht so viel Content. Naja, stimmt gar nicht. Ich habe schon eigentlich relativ viel Content konsumiert, aber es war sehr viel Rewatches dabei und halt auch nicht so Bekannteres und sowas. Aber ich habe tatsächlich zwei Sachen, die ich vielleicht erwähnen wollen würde, wenn ich darf. Das eine ist eigentlich mehr, und das hat der Fips zumindest mitbekommen, weil der weiß es auch zu würdigen, die Fortsetzung von Accident Man, dem genialen Action-B-Movie von und mit Scott Adkins. Ich weiß gar nicht, wahrscheinlich hat er mitproduziert zumindest. Von und mit Scott Adkins. Und wie heißt der? Ray Stevenson, der leider schon verstorben ist. Also eine seiner letzten Rollen jetzt hier auch in Hitman's Holiday spielt er auch mit. Wieder, aber nicht so prominent wie im ersten Teil. Eine Action-Komödie über einen Killer, der seine Unfälle ja aussehen lässt wie ein Unfall, seine Morde aussehen lässt wie ein Unfall und sich nach den Ereignissen aus dem ersten Teil in Malta niederlässt und dort eine kleine Agentur quasi für so Auftragsmorde aufmacht und dann von der örtlichen Mafia, der Mafia-Mutter engagiert wird, dass er ihren Sohn beschützen soll, der so ein totaler Duschbeck ist. Extrem geil. Also dumm wie nix, wie alles, aber super gut.
Accident Man, das war, glaube ich, so ein Christian-Fips-Ding, oder? Den habt ihr beide ziemlich abgefeiert.
Ja, Accident Man war super. Ja.
Hast du den Zweier dann auch schon gesehen, Fips?
Nee, ich habe ihn noch nicht gesehen. Christian hat es erwähnt und ich muss mir den jetzt dann auch mal reintun bei Gelegenheit.
Krass.
Solltest du machen, genau. Also kann man gefahrlos empfehlen. Gute Action.
Okay, gute Action. Super, gut.
Super, gut, genau.
Christian, ist das gut. 4,5 oder ist das noch eine 4?
Also ich hab hier Letterbox auf. Ich habe dem 4 von 5 gegeben und das sollte etwas sagen zu meiner Bewertung. Weil also meine Bewertung
dann ist der quasi so gut wie Indiana Jones, Schwank. Oder der neue?
Nicht ganz. Okay. Und also ich freue mich auf Teil 3. Noch nicht ganz so wie Peter auf Dune Teil 3.
Ich weiß gar nicht, ob ich mich auf Dune Part 2 so sehr freue. Ich habe ja bisher keinen Trailer und so weiter geschaut. Ich werde auch keinen schauen. Aber ich will ihn einfach nur sehen. Ja, der muss den Einser schon erstmal, also bei zweiten Teilen bin ich nicht immer so ganz d'accord.
Jetzt schauen wir mal. Teile können auch voll in die Hose gehen.
Spannend.
Ne?
Mhm. Ich traue zwar dem Denis Villeneuve schon viel zu, aber mal sehen.
Den ersten nochmal angucken. Also, weil ich fand den ja auch gut. hat es, also aber halt jetzt nicht so übermäßig genial, dass ich sage, das ist mein Film, aber es hat nicht ähnlich.
Ja, ich muss ihn auch vorher, glaube ich, nochmal schauen. Ich habe ihn, genau. Hab ihn auch im Kino übrigens. Der war auch im Kino, war der halt schon sehr eindrucksvoll.
Glaube ich, ja, im
Kino. War der 3D? Ich überlege gerade, ob der sogar noch. Da war nämlich dann irgendwas, ich glaube, bei dem war sogar das 3D ziemlich geil. Es hat gut funktioniert. Ja. Ja, Christian, ich weiß aber, dass du auch noch was anderes ausbildest. Ich habe es nämlich heute gesehen. Ich habe heute gesehen, dass du jetzt doch noch vor unserem Cast angefangen hast, Viewfinder zu zocken auf der PS5.
Ah, stimmt, ja, das hast du gesehen. Ja. Ich habe, nachdem ich das so gefeiert habe, nachdem ich ja schon gesagt habe, nachdem ich die Demo gespielt habe, wie absolut genial dieses Ding ist, und dann halt bei Release doch nicht gleich gekauft und gespielt habe, weil ich gerade mit anderen Sachen beschäftigt bin noch. Und dann der Peter, dann konnte ich wenigstens nicht an mich halten und gesagt, ja, dann muss ich das Zeug gleich kaufen und spielen, damit ich wenigstens mitreden kann.
Genau, weil, was ist Viewfinder? Viewfinder, es gab vor kurzem eine Demo dazu, die ist mir durchgerutscht, du hast sie gespielt. Mhm. Viewfinder ist ein First-Person-Puzzler, wie man es eigentlich, also der bekannteste Puzzler wahrscheinlich, den man so kennt, ist die Portal-Reihe, Portal 1 und 2, aber der Fips, das war sehr cool, Fips, ich kannte das nämlich nicht, du hast dich an ein Spiel erinnert, das ähnlich ist von der Mechanik, dieses Spiel Superliminal, auch ein Super Ego, Liminal, ja. ein aus der Ego-Perspektive, ein Puzzlespiel, surreal, wo es auch wahrscheinlich ein bisschen darum geht, irgendwie das Level zu verändern in irgendeiner Art und Weise, auch durch optische Täuschungen dann und sowas?
Genau, Perspektive und solche Sachen.
Ja.
Ich habe sogar im Podcast drüber gesprochen.
Superliminal. Ach krass, das kann ich mich echt gar nicht erinnern. Es kam 2019 raus.
Dass das dir auch mal passiert, sonst erinnerst du mich immer dran, dass wir mal im
Podcast. Ja, ich glaube es dir einfach nicht. Ich glaube einfach nicht, dass du da jemals was davon erzählt hast. auf jeden Fall, Viewfinder ist auch so ein Spiel, auch aus der Ego-Perspektive, wie gesagt. Es geht am Ende darum, einfach bestimmte Stages zu meistern, indem man Rätsel löst. Die ganze Mechanik, die aber dahinter liegt, ist, dass man das Ganze macht, indem man zweidimensionale Fotos, die man entweder findet oder selber schießen kann, in der 3D-Welt so platziert, dass sobald man sie platziert hat, aus 2D-Fotos ein 3D-begehbarer Raum wird. Das bedeutet, einfachstes Beispiel, ihr seid auf einer Plattform und da ist eine andere Plattform und dazwischen ist ein großer Graben. Was könnt ihr jetzt tun? Ihr könnt jetzt beispielsweise die Plattform, auf die ihr steht, fotografieren und dann dieses Foto so platzieren, dass es zwischen den beiden Plattformen ist, dass es wie eine Brücke im Prinzip agiert und dann einfach sagt, jetzt platziere ich es hier. Und dann wird aus diesem Foto eben eine dreidimensionale Plattform und die ist dann eine Brücke zwischen den beiden Plattformen. Die kommt dann von A nach B. Und das ist eigentlich auch schon alles, was das Spiel tut, weil man muss auch sagen, da gibt es nicht viel mehr. Also die Mechanik ändert sich zwar ein bisschen, dahingehend, dass die Levels oder die Rätsel verschieden sind. Und das finde ich auch immer sehr schön in einem Spiel, wenn du so Kapitel hast und in einem Kapitel bekommst du am Anfang erstmal, lernst du erstmal, wie in diesem Kapitel jetzt die Mechanik funktioniert oder was hier gefragt ist. Und dann werden die Levels immer schwerer zum Ende in diesem Kapitel. Und das machen sie super gut. Es gibt 5 große Kapitel und da gibt es wiederum mehrere kleine Stages. Und die Progression ist wunderbar und man lernt für jedes große Kapitel recht schnell, um was geht es, was ist hier so ein bisschen das Thema und dann in den Unterkapiteln auch kapiert man ziemlich schnell, wie komme ich dann von einem Raum zum anderen. Es ist nicht so lang das Spiel, also man kann es, wenn man richtig schnell ist und wenn man richtig hell in der Birne ist, glaube ich, kann man es in 4 Stunden durchspielen. Ich würde aber fast sagen, da braucht es eigentlich auch eine Lösung zu, weil bei manchen Sachen muss man einfach ein bisschen länger knobeln und ausprobieren. Was cool ist, Christian, das ist vielleicht für dich auch gleich mal wichtig, es ist kaum Trial and Error. Also ich habe es durchgespielt, ich habe an keiner Stelle ein Rätsel gelöst, wo ich sage, ich habe jetzt einfach rumprobiert und irgendwann ging es schon. Also alle Rätsel, und es sind ja insgesamt relativ viele, wenn man jetzt die 5 Stages mit weiß nicht wie vielen Rätseln pro Stage sieht, waren alle Rätsel logisch. Das finde ich erstmal ziemlich geil. Es gab eigentlich keine Trial-and-Error-Rätsel. Was mir aufgefallen ist, die ersten beiden Kapitel der 5 sind fast vom Schwierigkeitsgrad her meinem Verständnis nach zu einfach. Also da rusht man relativ durch. Mhm. Und die optionalen Challenge-Räume, das sind die wirklich harten Nüsse. Es gibt so ein paar optionale Challenge-Räume, die sind schwieriger als der Rest. Aber auch hinten raus wird es insgesamt, zieht es ein bisschen vom Schwierigkeitsgrade an. Aber für mich hat es gut funktioniert. Ich glaube, das kommt auch darauf an, taugt einem so eine Art Rätsel oder taugt es einem eher nicht so? Rein von wie man halt denkt oder wie man, manchmal ist es auch echt Glück und Zufall, was man gut kann und was man nicht so, wo man nicht so reinkommt.
Ja, also kann ich einfach alles nur unterschreiben. Ich habe, wie gesagt, nur die Demo gespielt und das und habe heute angefangen halt, bin noch nicht sonderlich weit. Also ich bin so weit wie auch die Demo ungefähr, wo sie dann geendet hat. Das Witzige war nur, die Demo macht einen Cut. Nämlich, das merkt man halt erst, wenn man das Spiel spielt. Wenn man am Anfang hat, findet man ja nur die Fotos und auch Bilder. Und das ist ja so geil. Du findest ja zum Beispiel ein Bild von einem Wasserfarben gemalten Landschaft und dann machst du das davon und rennst dann rein und dann rennst du halt durch so eine Wasserfarbenwelt oder dann findest du ein Comicbild und dann hältst du das hin und läufst halt durch die Comicwelt und dann ändern sich auch die Soundeffekte, wenn du dann springst, macht dann so boing,
genial, boing.
Das ist geil, das ist so kreativ und
ja, ja.
Und dann ist das Witzige, dann macht die Demo nämlich einen Cut und dann zeigt sie dir noch ein, zwei Stages, wo du die Kamera dann eben hast zum Beispiel, wo du dann selber Fotos schießen kannst.
Ja, ja.
Und das dazwischen, wie du zu der Kamera kommst und warum es da eigentlich ist, das haben sie geschickt rausgelassen in der Demo. Das fand ich so toll, weil das hat man dann erst gemerkt, wenn man dieses Spiel spielt. Und deswegen, ich sag's auch nicht, verrat's auch nichts, spielt dieses Spiel. Es kostet 30 Euro. Es ist verdammt nochmal so genial und kreativ gemacht und allein
absolut
diese Sachen, wenn du dieses Foto machst und es verwandelt sich und du denkst, ich denke mir jetzt mal so, what the fuck, wie machen die?
Es ist auch wirklich... Es ist auch so, dass ich oft dann, wenn ich das, also ich denke mir, okay, so müsste das Foto platzieren, das sieht dann danach sicher so und so aus. Und wenn ich dann aber, wenn es dann von 2D auf 3D geht und ich kann da reingehen, ist jedes Mal immer noch am Ende so ein bisschen so Brainfuck, ah krass, ah ja, so ist das, ja perfekt. Ja. Oder ich denke mir, wie habe ich denn das platziert? Das führt ja jetzt ins komplette Nirgendwo.
Genau,
da muss ich
rewinden. Da ist doch gar nichts auf dem Bild drauf.
Ja.
Machst du das und dann sagst du, ach ja klar, da kann ich ja drumrum gehen und so dann, ja, und solche Sachen.
Also wirklich, es muss man auch, genau, du hast ein paar Sachen angesprochen, wir dürfen gar nicht mehr von diesen Easter Eggs, würde ich, es gibt so viele Kleinigkeiten, wo du mit den Bildern interagieren kannst. Und was cool ist, diese Rewind-Funktion. Es ist überhaupt nicht frustrierend. Wenn du ein Bild platziert hast und merkst, es passt nicht, du machst einfach einen Rewind. Mit Doppeltap auf die Taste machst du sogar einen schnellen Rewind. Du kannst einen langsamen Rewind machen. Das frustriert nicht. Das Spiel frustriert von A bis Z nicht. Ich habe, glaube ich, jetzt, also für den ersten Durchlauf habe ich so um die 5 Stunden gebraucht und habe ja dann gemerkt, oha, das könnte ich ja platinieren. Die Trophies hören sich gar nicht so kompliziert an und habe jetzt nach 8 Stunden hatte ich Platin und das war jetzt auch nochmal so eine richtig schöne Zusatzbefriedigung bei dem Game, jetzt auch noch Platin zu machen. Allerdings ohne Trophy Guide kommst du da wirklich, schaffst es nicht, weil die Hidden Trophies, da kommst du halt auch nicht drauf, auf alle. Auf ein paar bin ich von allein drauf gekommen, aber die anderen musst halt einfach nachschauen. Und sogar das macht dann Spaß, wenn du weißt, oh, in dem und dem Chapter musst du mal hier und hier genau schauen und dann versucht man das zu finden. Sogar das macht dann noch Spaß. Also wirklich geil. Gibt's auf PC und PS5 aktuell. Ich würde aber wetten, bei dem Erfolg, also es geht schon ziemlich durch die Presse und ich glaube, dass es sich gut verkauft, wird es auch bald auf anderen Plattformen verfügbar sein. Würde ich jetzt fast tippen.
Glaube ich
schon. So eine richtige Exklusivität gibt es da nicht. Die haben das selber entschieden, oder? Dass die sagen, Steam und PlayStation erstmal.
Ich wüsste keinen anderen Grund, ja.
Nee. Ja. Das ist ein kleines Studio, ne?
Das wird 100, genau, das ist ein kleines Studio und das wird sicher, Thunderful Games heißen, die wird sicher bald auf anderen Plattformen ausgerollt. Und für 25 Euro, natürlich, Spielzeit ist nicht so mega lang, aber wenn man es dann wirklich komplettieren will mit 8 Stunden, hallo, das ist ja Wahnsinn. Das ist ja perfektes Teil. Ja, richtig cool. Und dann hatte ich es platiniert und dann hast du gesagt, Christian, jetzt muss es aber auch zocken.
Es geht ja nicht genau, dass ich das so abfeuere und du platinierst das in kürzester Zeit. Aber das war ja klar, dass das so ein 1A-Peter-Game ist, das wusste ich schon. Also, das war klar. Und alles andere, wenn du es gesagt hast, naja, so toll ist es jetzt nicht. Und
nee, es ist, und vielleicht, weil wir es noch nicht angesprochen haben, der Sound ist mega entspannend. Es ist einfach das entspannende Spiel. Ein entspannendes Rätselspiel. Noch entspannender als ein Portal, das ja hin und wieder auch so ein bisschen stressige Szenen hat.
Stressig, genau, ja.
Genau. Es gibt auch hier ein paar stressige, die kommen ein bisschen später, aber es ist nicht so, dass es dich wirklich stresst, sondern dann machst halt einen Rewind oder probierst es nochmal. Das ist alles vollkommen im Rahmen. Und die Story ist total schön erzählt. Die wurde, bei den Reviews wurde primär ein bisschen so kritisiert, dass die Story so ein bisschen lahm ist oder nicht so zündet. Bei mir funktioniert die, weil die einfach auch irgendwie so entspannt ist. Deswegen voll gut. 10 von 10 Game. Krass. richtig gut.
Das richtig
gut. Ja, dann musst du jetzt mal hier Superliminal eigentlich auch noch probieren.
Ja, absolut. Ja, das genau, nachdem ich es nicht kannte.
Das liegt so nahe, weil auch da ist ja der Trailer so unglaublich genial mit diesen Perspektivenänderungen. Aber was ich da das Gefühl hatte, ohne dass ich es jetzt selber gespielt zu haben, ist, dass dieser Faktor, dass ich da gesehen habe, dass der Trial-and-Error-Faktor, glaube ich, dort sehr viel höher ist. Und ich glaube, mich auch erinnern zu können, dass ich das in Reviews gelesen habe.
Okay. Das ist wirklich, das ist halt faszinierend. Christian, da interessiert mich total. Da interessiert mich total, weil ich hatte kein einziges Trial-and-Error-Rätsel. Ich habe gerade drüber nachgedacht. Ich bin bei manchen Rätseln einfach nicht weitergekommen. Bin ich da gestanden und gedacht, okay, was machst du jetzt? Dann habe ich halt ein bisschen rumfotografiert und ein bisschen geschaut und irgendwann ist mir dann, habe ich gedacht, nee, hier, das ist die Lösung. Und dann habe ich konkret einen Pfad verfolgt und der war es dann. Es war dann nie so, dass ich gesagt hätte, ich probiere mal rum und irgendwann wird es schon passen. Das funktioniert auch gar nicht so richtig. Also im Großteil funktioniert das gar nicht. Du musst schon die Logik von jedem Rätsel verstehen, glaube ich. Ja. Also nee, voll geil.
Das Superliminal hat ein bisschen mehr Trial and Error schon. Also ich kann mich an ein, zwei erinnern, wo ich tatsächlich auch nach YouTube geguckt habe, weil es mir irgendwann dann auch zu blöd war, da ewig rumzuprobieren. Aber im Prinzip war es total blöd. Es ist eigentlich gar nicht Trial and Error so richtig, sondern es ist einfach, du kommst einfach in dem Moment nicht unbedingt auf die richtige Idee. Ja. Ja, jemand anders hat vielleicht in dem Moment die richtige Idee, wenn du die Konsole da mal ausmachst und nach einer Stunde oder so, dann am nächsten Tag
hast
du sie vielleicht auch auf Anhieb. Aber also wie gesagt, so, es ist nicht schreckliches Trial and Error.
Okay, also das kann es hier schon geben. Zum Beispiel bei diesen Challenge-Räumen, wo ich gesagt habe, da war es schon so, ich habe einen Challenge-Raum probiert und habe dann einfach gesagt, nee, das probiere ich später nochmal und habe dann einfach im Spiel weitergemacht und habe dann am Ende die Challenge-Räume gemacht und dann ist es mir auch eingefallen, wie es funktioniert. Also sowas gibt es, glaube ich, schon. Ich glaube, dass man bei manchen Rätseln echt auch hängen kann.
Das glaube ich
so. Bin ich ganz, ganz sicher, aber es ist kein Rätsel, wo ich sage, ich platziere jetzt einfach das Foto hier und hier und hier und irgendwann wird es schon funktionieren, sondern es ist immer so, dass du eigentlich weißt, was du tun musst oder du weißt es halt gar nicht. Eins von beiden.
Korrekte Idee haben.
Ja. Genau. Ja, Superliminal sehe ich gerade, gibt es ja auch auf allen Plattformen. Kostet so ein 20er, das glaube ich wäre mal was.
Also ich bin gar nicht sicher, aber.
Also auf Steam gibt es und es gibt es für PS5, glaube ich, Xbox.
So, Switch sogar, das ist ja auch. Das ja, genau, ist auf Switch sicher auch cool.
Ja.
Cool. Ja, auf jeden Fall, wer es noch nicht mitbekommen hat für den Preis und wenn ihr so Rätsel macht, mögt auf jeden Fall probieren. Ich bin gespannt, Christian, was du am Ende sagst. Ob du es auch so rund findest, ich finde es mega rund. Also es ist einfach nichts, wo ich sage, das stört mich oder ist schlecht.
Ich habe mich heute jetzt spontan dazu entschlossen, nachdem ich mir heute jetzt auch endlich Remnants 2 gekauft habe.
Ja, hast du es getan.
Aber halt auf Disc und das braucht jetzt noch ein bisschen, bis da ist. Und auf dem Steam Deck spiele ich jetzt gerade noch mal endlich mal Salt and Sanctuary. Und da bin ich auch so. Aber
auf jeder Plattform ein Game, okay.
So ungefähr, genau. Und dann habe ich gedacht, ja, jetzt hat dann noch ein bisschen zum Entspannen in Viewfinder. Aber gerade, also Salt and Sanctuary brauchst du ein Ausgleichsprogramm.
Ja, Viewfinder, Entspannungsprogramm. Und dann leiten wir noch zu einem Thema über, das uns seit letztem Mal oder seit vorletztem Mal ja schon beschäftigt. Wir fangen mal, das Thema wird auch breiter über die Zeit, muss man sagen. Wir fangen mal mit unserem lieben Tax an. Und Tax, ich stelle dir jetzt mal die Frage, wie sieht es denn mit deiner PlayStation 5 aktuell aus? Weil du würdest natürlich dieses Spiel, Viewfinder, wäre für dich auch ein Traum. Also für dich wäre das, glaube ich, wie gemacht.
Ja, ich habe auch schon ganz, ganz traurig die Nachrichten gelesen und immer drüber nachgedacht. Ich habe heute nochmal die PlayStation gestartet. Und alles, was ich da sehe, ich glaube, das ist nur noch der Bootloader, der ins ROM reingeht, weil vielleicht die I.O., die Festplatte gar nicht mehr erkannt wird, die SSD, und dann schaltet sie sich wieder aus. Und da ich jetzt gerade so kinoaffin bin, habe ich mir gedacht, ich warte jetzt mal, welche Nachrichten noch so bis August kommen. Gibt es die PS5 Slim, ja, also wird es die geben? Oder ich suche wirklich einen Ersatz und ich bin auch ein bisschen neidisch auf den Philipp, der ja sich das Netzteil, glaube ich, irgendwie
geordert hat. Spoiler doch nicht so rum.
Das Netzteil für meine, ja.
Tax ist ein Quereinsteiger, aber man kann sagen, du bist aktuell PlayStation 5 los.
Ja, genau, aber tatsächlich jetzt hier mit Naturunternehmung
hast draußen, genug zu tun.
Wetter voll ausgelastet, ja, genau.
Hast du denn jetzt noch nicht mit dem Gedanken gespielt, dann dir vielleicht doch zu Starfield eine Xbox anzuschaffen?
Ja, hier auch eine krasse Referenz. Es liefen heute schon wieder Starfield Anime Cinematic Trailer. Und da hat mich schon der Sound so krass angefixt, obwohl ich ja sonst so Artwork nicht so gern anschaue. Aber selbst dieses Artwork, was jetzt ganz frisch, ich kann es dann auch nochmal hier in den Chat reinposten, das hat mich schon getriggert und ich dachte, ah ja, vielleicht ist es echt mal sinnvoll, dass man Zeit hat, sich auf ein Spiel einfach einzulassen. Also dann ist mir die Plattform ja auch scheißegal, ja, wenn das Spiel einen
Ja, aber du brauchst die Plattform natürlich schon dazu.
Ja, natürlich, genau.
Hat schon
Und
geholfen,
ja,
ja, in der
sonst
Vergangenheit.
holt man dann vielleicht halt sich die Xbox.
Das
Ja,
heißt, du
das wäre
wirst
eine
auf jeden Fall mal noch
Alternative.
bis Herbst jetzt warten, weil aktuell hast du
Ja,
eh keinen
definitiv,
Bedarf. Und
genau.
dann wirst du noch mal in dich gehen und entscheiden, was dann kommt. Okay, aber Viewfinder, vielleicht, das gibt es sicher bald auch für die anderen Plattformen. Ich habe da nur sofort an dich auch gedacht, Tax. Einfach nur vom Thema und von den ganzen visuellen Spielereien. Auch wenn es jetzt nicht die Top-Notch-Grafik ist, ist es in sich halt stimmig. Und deswegen dachte ich, Tax
Ja,
könnte da abgeholt
genau.
werden.
Also da kann man sich schön, was ein Kollege gesagt, kann man sich bestimmt auch schön rein nerden, ja, so Skill
Ja.
Tree und Co. Ja.
Und jetzt hast du ja schon ein bisschen was gespoilert. Jetzt stelle ich einfach mal noch die Frage in die Runde. Philipp, wie geht's denn deiner PlayStation so? Spielst du mit der? Oder beziehungsweise
Eine
gab's da was in der
lange
Vergangenheit?
Geschichte. Der Tax hat es ja schon gesagt. Ich wollte einfach ein stärkeres Netzteil haben, weil ich das Gefühl hatte, die Leistung reicht. Nein. Tatsächlich, meine PS5 hat sich die vom Tax zum Vorbild genommen und hat mit etwas anderem Verhalten, aber genauso unrühmlich schleichend den Dienst quittiert. Also es fing damit an, dass sie sich nicht mehr zuverlässig anschalten ließ. Wenn sie mal gelaufen ist, dann mussten wir sie mal vom Strom trennen und komplett und dann ein bisschen warten und dann ließ sie sich manchmal wieder anschalten. Und der Zustand hielt so 2 Tage und dann war gar nichts mehr. Dann hat man es überhaupt nicht mehr hingekriegt, die Möhre zu
Hat die
starten
gar
oder
nichts mehr von sich
gar
gegeben
nichts
dann?
mehr,
Die war
gar
tot.
nichts mehr, kein
Okay.
Piep mehr, da war überhaupt nichts mehr.
Aha.
Und nachdem der Tax ja so hervorragende Erfahrungen mit dem Reparieren von PS5 gemacht hat, und
Ja.
meine Garantie natürlich auch gerade so, ich glaube, 2 Monate oder so abgelaufen war. Ich
Ah,
müsste mal nachgucken, aber noch
Scheiße.
nicht lang.
Okay.
Mir gedacht, naja, gut, im Zweifel warte ich jetzt auch mal eher auf eine Slim, ne? Slim oder Pro Edition, weil vor Spider-Man gibt es jetzt eh nicht so viel, wo ich sage, das muss ich jetzt unbedingt spielen. Ist natürlich ein bisschen schade gewesen um unsere Runde hier mit Dead Island.
Stimmt, wir haben nämlich Koop Dead
Aber
Island 2 sind wir ja gerade am Spielen.
ja,
Da werden wir dann, der Christian und ich werden dann die letzten Verbliebenen sein, die dann, wenn wir durch sind, ein Fazit abgeben können zu dem Spiel.
genau, und ja, und dann so bei der Recherche hieß es dann, ich habe dann auch mit einem von so einem Anbieter mal telefoniert, die so Reparaturen machen, und die waren auch immer so, ja, mei, weiß man nicht so genau. Und also ganz ehrlich, der Kontakt, das war so einer der als der seriösesten, und das war irgendwie so. Es kam mir eher so vor, als ob das der dicke Karl-Heinz aus Wanne-Eickel ist, der bei der Mama in der Garage mit 43 Jahren sein PlayStation-Repair-Business aufzieht. Also ohne da jemandem zu nahe treten zu wollen, aber seriös kamen mir die nicht vor. Also, ne?
Ja,
Und
oder
dann haben wir gedacht,
seriös,
naja.
zumindest haben sie einen Plan. Und ich finde es
Ja,
schon
der.
interessant, dass jetzt hier unsere Playstations, ja, das ist wahrscheinlich bedauerliche Einzelfälle, finde ich schon sehr strange. Ja. Also,
Tax wollte schon, der Tax wollte schon Sony anschreiben, weil jetzt zwei PlayStations und dann auch noch 4 Leute in irgendeinem Discord was dazu geschrieben
ja,
haben.
nicht als Class
Petition.
Act, ja, aber
Ja,
nee, aber nicht
man
als
findet
Class
aber
Act, aber ja.
auch tatsächlich wohl relativ viele kaputte, weil der dicke Karl-Heinz in Mamas Garage, er meinte auch, je nachdem, was ist, er hat nicht immer alle Ersatzteile, weil die gehen relativ schnell weg.
Naja.
Es scheint doch ein gewisser Reparaturbedarf zu bestehen,
Hast
ob die Jungs
ja
was
auch ein paar verkaufte PS5 auf dem Konto,
Ja,
also.
eben. Aber, also ob die Jungs jetzt was können, die diese Reparatur machen, das will ich gar nicht wirklich beurteilen. Aber so richtig professionell kann
Dann
mir
hast
das
dann aber Philipp, dann hast du dir gedacht.
Unprofessionell sein kann ich selber, habe ich mir gedacht.
Sehr gut.
Und
Da wird Karl-Heinz gemacht.
Nachdem der Karl-Heinz gesagt hat, ja, also wenn es Glück ist, dann ist halt nur das Netzteil. Ja, habe ich mir gedacht, boah, das Netzteil, das gibt es ja bei Alibaba irgendwie, ne, hier im Ding aus China. Das kannst du sicher gut bestellen. Dann habe ich das für 59 Euro habe ich so ein Netzteil bestellt.
Alter!
Bei 59!
Und das bei Alibaba?
Ich habe das genommen, das angeblich original von Sony ist. Ich bin nicht ganz sicher, ob es wirklich original von Sony ist. Also es sieht ein bisschen billig aus, aber...
Also ich glaube, kein Netzteil in der PS5 ist original von Sony, aber... Also ich meine,
ja, das ist, sagen wir, Erstausrüsterqualität und nicht irgendein China-Nachbau.
Aber warum kann ich das dann hier in Deutschland für 45 Euro kaufen?
Weil wahrscheinlich noch Versandkosten dazukommen?
Nee.
Scheißegal, ich hab das für 49 genommen, okay. Inklusive Versand allerdings.
Du hattest halt, und du hat, und aber woher weißt du, wie man das dann einbaut und so?
Ja, ifixit.de.
Ne? Ich sehe der zweite Link, ich habe nämlich gerade nach dem Netzteil gesucht, dann komme ich erst zu diesem Shop und dann komme ich als nächstes gleich ifixit PlayStation 5 Netzteil ersetzen.
iFixit hat da einen ganz tollen Guide dazu. Da steht, glaube ich, auch irgendwas drüber, von wegen Dauer zwischen 45 Minuten und 2 Stunden.
Das steht da tatsächlich. Ja.
Man kann es problemlos auf 2 Tage ausweiten, weil es macht nämlich leider also absolut überhaupt keinen Spaß. Spätestens wenn du bei den ganzen Flachbandkabeln ankommst, kriegt der Spaß echt ein ganz saftiges Loch.
Scrollt das mal durch. Ich poste mal einfach
das ist echt bösartig.
Das alleine schon killt einen, wenn man auch sagt, Flachbandkabel sind nicht mein bester Freund. Habe ich auch schon geschrottet.
Ich habe das so angeguckt. Ich habe tatsächlich auch mal nur schnell, hatte vielleicht das ein oder andere Bier in der Übung für unser Offside getrunken, als ich das Netzteil bestellt habe. Wahrscheinlich hätte man da auch gründlicher recherchieren können, dass man es hier günstiger kriegt. Egal.
Wie viele Schrauben sind das denn?
Es sind tatsächlich, glaube ich, 41 Schrauben auf diesem inneren, Abdeckblech. Also waren es original, jetzt sind es bei mir sind's noch 22.
Jede zweite einfach nur reingeschraubt, oder wie?
Nicht den Nerv gehabt, alle reinzuschrauben, weil ich mir gedacht habe, ich muss es nur wieder runter machen, wenn es nicht funktioniert.
Alter Schwede, ist das geil. Ich liebe das gerade total, weil ich schicke noch einen Link. Also wenn ihr bei uns mal in den Chat schaut, kommt da rein, schaut euch das an. Ich habe nur das Bild, wo die Schrauben angezeichnet sind. Was soll das denn?
Das ist absurd. Das ist komplett absurd. Ich glaube, da wollte Sony nur, dass keiner Bock hat, dieses Ding auseinanderzubauen. Ich nehme das jetzt mal so hin. Ja? Mhm. Ich habe dann tatsächlich am einen Abend auseinandergebaut, habe das Netzteil rein. Da habe ich mir gedacht, boah, jetzt muss ich es wieder zusammenschrauben. Dann habe ich den Berg Schrauben gesehen und habe mir gedacht, weißt du was, fick dich, das kommt jetzt in die Curverbox, damit die Katze nicht drauf kotzt. Und ich mache das morgen. Ja?
Das ist auch eine Challenge, weil ich mache sowas immer gleich, damit ich noch weiß, wo die Schrauben hin müssen.
Also sagen wir mal so, ich habe zum Auseinanderbauen und das Netzteil wechseln schon über die 2 Stunden gebraucht. Und dann hatte ich echt keinen Bock mehr, das noch zusammenzubauen. Da war einfach, mein Bock war gleich null, weil ich habe auch bei jedem Flachbandkabel, habe ich mich danach erstmal abtrocknen müssen, weil ich Blut und Wasser geschwitzt habe, ob es jetzt endlich reißt.
Ja, es ist halt nicht jeder ein Karl-Heinz. Ne?
Nee, ist nicht jeder ein Karl-Heinz. Also, lange Rede
kurz. Ja, wir haben einen Sendungstitel, wie geil.
Ich habe es dann, ist nicht jeder ein Karl-Heinz?
Karl-Heinz muss vorkommen, auf jeden Fall.
Ich habe es dann tatsächlich geschafft, die olle Möhre wieder zusammenzustecken. Mhm. Ich habe mir dann gedacht, ja, jetzt traust du dich. Und ich habe dann tatsächlich heldenhaft auf den Einschaltknopf gedrückt und die Kiste läuft tatsächlich wieder.
Nein.
Man möchte es nicht glauben, aber ich habe...
Ja, bei mir auch. Ich bin mal gespannt, wie lange sie läuft.
Das Netzteil hat tatsächlich auch so einen leicht verkokelten Geruch, also nach verbranntem...
Ach, wie krass.
Ja, aber das ist, glaube ich, wahrscheinlich normal, einfach im ersten Betrieb. Das ist wie wenn du so eine neue Pfanne...
Nee, das alte, oder?
Das alte.
Ach so, das alte. Aber ich dachte bei dem neuen halt, das ist wie bei einer neuen Pfanne.
Ach so.
Du musst einfach erst durchbrennen.
Riecht, glaube ich, zum Glück noch nicht. Aber sie läuft jetzt tatsächlich wieder. Ich habe sie allerdings noch mal kurz eingeschalten. Ich muss jetzt wieder die Seitenteile dran machen. Da hatte ich nämlich nach den 2 Stunden zusammenbauen
können. Ja, aber wie krass. Dann hat Karl-Heinz ja per Telefon, hat er ja eigentlich alles richtig gemacht.
Er hat die korrekte Ferndiagnose quasi geliefert. Ich habe ihm auch erstmal seine 200 Euro noch blanko überwiesen. Nein, habe ich natürlich nicht. Aber na gut, also so habe ich mit Investitionen von ungefähr 5 Stunden Arbeit 30 Liter Schweiß, 2 durchgesuppten Handtüchern und 20 so kleinen Schrauben, die ich jetzt irgendwo rumliegen habe.
Und Alibaba ist auch noch glücklich gemacht.
Ja, wie krass.
Der Zoll hat es total schnell durchgewunken, also es lief alles gut und diese PlayStation läuft im Moment mal wieder.
Und hast du dann irgendwie die mal auf Herz und Nieren getestet, irgendwie was angeschmissen, was laufen lassen?
Nee, ich habe bloß gestartet, die stecken noch nicht mal wieder am Netzwerkkabel.
Oh, okay. Wir freuen uns noch nicht zu früh. Wir freuen uns noch nicht zu früh.
Vorher hat es ja gar keinen Ton mehr von sich gegeben. Also,
aber wie interessant ist das, dass ein Netzteil, also ich kenne ja nur, dass ein Netzteil ist, entweder funktioniert oder es ist kaputt. Aber dass ein Netzteil langsam stirbt, höre ich das erste Mal.
Ich habe es auch noch nicht erlebt, aber es kann natürlich schon sein, dass irgendwo ein Kontakt noch so halb funktioniert.
Wahrscheinlich, hat. Gell? Oder irgendein Bauteil sozusagen schon am Sterben ist und dann immer noch ein bisschen was geht, aber interessant.
Ich hatte das tatsächlich so ähnlich mal bei einem PC-Netzteil.
Okay.
Das ist manchmal angelaufen und manchmal nicht. Und also deswegen ganz unplausibel erschien mir die Netzteilgeschichte nicht, aber ich habe es riskiert und es
wow.
hat sich wahrscheinlich gelohnt. Wie gesagt, ich habe einmal kurz Horizon Zero Dawn, nicht Zero Dawn, Forbidden West hier gestartet. Es startet, ich habe es dann wieder ausgemacht, weil es war mir schon zu spät, noch zum Zocken anzufangen. Ja, und die nächste Aufgabe ist jetzt, die Seitenteile wieder dran machen, wieder Netzwerkkabel einstecken, erstmal Updates machen. Und dann kann ich vielleicht sogar wieder ein bisschen spielen.
Das heißt, am Donnerstag zocken wir wieder zusammen Dead Island 2?
Nee, am Donnerstag ist Jahresabschlussfest der 7. Klasse.
Ach so. Dann nicht, aber dann die Woche drauf.
Um halb zehn Uhr Abend.
Das musst du nochmal mit deinen Koop-Partnern klären, weil ich glaube, die sind dann schon so weit, dass es schwierig ist, dich dann, die sollten einmal aussetzen jetzt, sonst wird es eng. Aber das klärt ihr schon.
Die kriegen das doch eh nicht zweimal hintereinander hin, alle zu spielen.
Vielleicht. Aber das ist ja voll krass. Das ist ja ein Erfolgs. Jetzt wäre natürlich die Frage, Tax, bestell dir doch auch irgendwas bei Alibaba investiere 5 Stunden, bau was aus und
genau,
bau was
ein. Nee. Also das letzte Mal, ich habe mein Musikkeyboard repariert, das dann danach erfolgreich verkauft. Da bin ich schon ganz stolz. Aber das ist mir echt, so wie der Philipp schon sagt, Flachbandkabel und das hier nicht abmachen. Da investiere ich meine Freizeit anders. Also wenn ich wüsste, es von Erfolg gekrönt, wenn ich wirklich wüsste...
Bei dir wäre es eher das Mainboard, oder? Du müsstest wahrscheinlich
das Mainboard austauschen. Ich weiß es nicht und ich habe mir auch gedacht, das passiert meistens immer, wenn wir lang diesen Teamchat hatten. Was ist, wenn der USB-Transmitter da zu viel Strom frisst und das ein blöder Seiteneffekt ist, dass vielleicht meine PlayStation korrekt repariert wurde, aber es gibt halt irgendeinen und anderen
sie zerstört Seiteneffekt. Sich dann wieder selbst.
Genau, ja,
wegen einem anderen Problem.
Ja. Wegen der Überspannung, Wackel, Kondensator im Arsch. Ja.
Deine PlayStation mag die Frequenz von Fuels Stimme nicht. Und deswegen ist der USB-Port überlastet. Das ist eine sehr seltsame
Frage. Ja, vielleicht so, ja.
Okay, aber krass, wir haben eine Success-Story endlich mal wieder, nachdem wir dauernd irgendwie hören und bangen, dass Tax PS5 geht. Der Philipp, der macht es einfach selber, der macht einfach den Karl-Heinz.
Mach einfach den Karl-Heinz.
Also, nachdem ich da jetzt auch durchgescrollt habe, Fips, sage ich echt nur Respekt. Also, ich wäre schon allein bei, also noch nicht mal bei diesen 43 Schrauben, sondern davor schon bei den 21 Schrauben in unterschiedlicher Länge, da wäre ich schon ausgetickt. Wie soll ich die überhaupt wieder richtig zuordnen, welche Länge wo reingehört?
Ja. Also ich sage jetzt mal so, ich finde es auch respektabel und ich finde es unglaublich bescheuert, was Sony da gemacht hat, allein schon mit diesen vielen Schrauben. Aber ich mag sowas ja total. Bis auf die Flachbandkabel, da wäre ich sehr vorsichtig, aber mit Pinzette und so geht schon. Denke ich. Das sind ja sogar schmale Flachbandkabel, oder? Waren da auch Breite dabei?
Die sind alle ziemlich klein.
Mhm.
Der iFixit nimmt übrigens $99 für das PS5 Power Supply Original.
Okay, krass.
Das erwähnt haben.
Aha.
Aber wie gesagt, also sowohl die Dauer als also den Schwierigkeitsgrad Mittel, der passt schon. Du musst halt, es ist eine Affentätigkeit. Weil du musst halt einfach nur der Anleitung folgen, aber sie ist halt langwierig und super nervig und die ganzen kleinen Stecker.
Ja. Und besonders wenn du noch nicht, also ich glaube, du hattest immer im Hinterkopf und vielleicht mache ich das alles jetzt einfach nur für den Arsch.
Ja, genau.
Aber das Gute ist ja, dass du einen Podcast hast und alles ist Content. Wenn es nicht funktioniert, dann hätten wir genauso jetzt darüber gesprochen und hätten... Ich hätte
genauso was erzählen können, aber es hat ja tatsächlich funktioniert und immerhin waren sie ja schlau genug, diese blöden blauen Laschen an den Flachbandkabeln
anzubringen. Das sehe ich auch gerade. Das ist clever. Naja, ja, aber also, gut. Also wenn
ich wirklich was kaputt gemacht habe, das muss ich leider zugeben, waren die Antennenkabel. Weil ich hier gerade die Schritte durchgehe, waren wirklich die Antennenkabel Schritt 29 in
da hat es kurz mal geratscht, oder wie?
Ja, da musste ich mit der kleinen Zange noch mal ein bisschen zurechtbiegen. Aber ich nehme eh Cabled WLAN, also ist mir die WLAN-Antenne auch total wurscht.
Okay. Ja, geil, okay. Aber es heißt doch
Begriffe als Nicht-Ingenieur, Nicht-E-Techniker und nicht extremer Bastler, ist das Ding übermäßig kompliziert zusammengeschraubt innen. Also zum Thema reparaturfreundlich. Ja,
ja, geht gar nicht. Ist
das ein Riesenklotz, dieses Ding. Also das ist ja wirklich riesengroß.
Aber hey, ja. es waren Schrauben und keine Nieten. Ne? Muss man auch mal so sehen.
Immerhin, ja.
Man muss nicht den ganzen Klotz im Plastikgehäuse, so wie er ist, wegwerfen und einen neuen einsetzen.
Ich denke mal, der große Unterschied war tatsächlich, also ich hatte ja nie irgendwelche Piepcodes oder irgendwas wie Taxgemeinde.
Ja, stimmt schon.
An, falsche Farbe, sondern es war immer so wie Strom drauf, kein Strom drauf.
Mhm. Das passt dann schon. Ne? Am Ende ist es wirklich so. Ja, krass. Ja. Und jetzt wird das Ding bis in alle Ewigkeit laufen, wirst sehen. Nachdem du da dran warst, du hast dich ja sicher auch geerdet, als du da drin gearbeitet hast und so weiter.
Aber auf jeden Fall, ich habe mit dem Geschlechtsteil an der Heizung gestanden die ganze Zeit. Spaß beiseite.
Ja, aber die ist doch 5 Meter weg, oder?
Ja, das ging gerade so. ich bin gespannt, vielleicht fackelt sie ja jetzt ab, weil Schrauben fehlen. Aber das.
Ja, das ist sogar gut, dass Schrauben fehlen, da kommt ein bisschen mehr Luft dran. Durch die Löcher, wo eigentlich die Schrauben drin sind.
Also ich muss mal gucken.
Hast du gut gemacht.
Ich habe ein bisschen die Sorge, dass sie mir jetzt tatsächlich anfängt, irgendwie übel zu klappern oder Geräusche zu machen, wenn eine CD drin liegt.
Ja, dann machst du, Philipp, dann machst du ja halt nochmal auf und dann machst du noch die Schrauben rein. Das ist jetzt auch kein Ding mehr.
Oder laufst du das Laufwerk aus oder so.
Ja, auf jeden Fall. Also ich bleib dabei. Also reparaturfreundlich, Recht auf Reparatur und so. Ne, reparaturfreundlich geht anders.
Ja, aber es tagt mir ein Consumer-Gerät,
das ist keine Kritik an Sony als solches, sondern generell daran, dass die Dinger
es halt ist krass, oder?
Reparieren gemacht werden.
Es ist schon pervers und erzähle ich immer wieder gern meine Story. Ich habe sie ja vor kurzem erst erzählt, als wir auch zusammen gezockt haben, jetzt hier auch nochmal im Podcast. Bei meinem MacBook war mein B kaputt. Meine B-Taste ging nicht mehr. Ja, da gab es dann eine Rückrufaktion, weil da war die Tastatur damals, Tax, du erinnerst dich, es gab ja diesen neuen Mechanismus, der sehr fehleranfällig war, wo die meisten Tastaturen über eine gewisse Zeit einfach im Arsch waren.
Diese Butterfly-Tasten oder wie?
Genau, das heißt, bis sie dann wieder auf Scissor-Tasten zurück sind. Naja, mein B war kaputt. Bin ich in Apple Store mit meinem MacBook? Ja, fällt da rein, machen sie für mich. Wunderbar. Dann noch die Frage natürlich, ob ich ein Backup gemacht habe, weil es könnte ja sein, dass sie natürlich auch die Festplatte oder dass irgendwie die Daten verloren gehen. Ist ja normal, dass das auch gesagt wird. Dann habe ich mein MacBook wieder abgeholt, nach relativ kurzer Zeit, ich glaube eine Woche oder so, und dann war das Ding repariert. Mein B hat auch wieder funktioniert und dann wurde mir nur noch mitgeteilt, ach übrigens, hier ist Ihr Gerät, natürlich 0 Euro, weil Rückrufaktion. Nur zur Information, wir haben alles ausgetauscht, bis auf das Display. Weil das muss so sein. Wenn wir die Tastatur austauschen, dann hängt das dran, dann hängt das dran, dann hängt das dran. Und dann haben die wirklich alles ausgetauscht, bis auf das Display. Und der Fun Fact bei der ganzen Sache ist, dass das Display auch in der Zeit, in diese Zeit gefallen ist, wo es eine Rückrufaktion fürs Display gab, dass sich dort die Beschichtung löst. Also hätte sich bei mir auch noch die Beschichtung gelöst, wäre ich nochmal hin. Da wäre es interessant gewesen, was sie dann austauschen. Ob sie dann nur das Display austauschen, ob sie dann wieder alles drumherum mit austauschen. Und das ist einfach krass. Und sorry, das ist einfach krass. Es geht eine Taste nicht.
Du erinnerst dich, Peter, bei meinem MacBook ist doch mal der Akku hochgegangen, der sich so aufgeblasen hat.
Ja.
Da habe ich ja auch nichts für die Reparatur bezahlt bei so einem Apple Authorized Repair Laden, weil ich damit hin bin und der dann gemeint, würde sagen wir einfach, da ist die Tastatur kaputt, da ist der Akku gleich mit drin.
Ach, das ist ja geil. Das heißt, der hat es über die Rückrufaktion der Tastatur einfach mit, ja. Das ist das.
Der hat ein bisschen auf den Tasten rumgetippt und hat gemeint, also ich habe jetzt den Eindruck, das hängt schon auch.
Ah, krass. Weil dann, der wusste halt auch schon, dass dann der Rest auch ausgetauscht wird.
Ja, klar. Da hat gemeint, was hat das jetzt damit zu tun? Da hat gemeint, ja, mal bei der Tastatur gerufen, die Platine ist damit verklebt und da hängt der Akku dran.
Und das ist, und sorry, auch das Gehäuse, also wir sprechen hier von Metallgehäusen, seltene Erden, bla bla bla, das ist der allerletzte Bullshit und deswegen, okay, das ist schon eine Zeit her, Aber auch damals hat Apple schon immer in jeder Keynote mit der großen grünen Keynote-Folie Werbung gemacht dafür, wie sie auf Naturschutz achten und auf Recycling und Wiederverwendbarkeit und so weiter.
Das ist doch das Gleiche wie mit mir. Ich habe ja meine Nicht-Success-Story war ja mein iPhone 12 Max. Ne?
Gibt es also doch eine Nicht-Success-Story? Okay.
Das ist ja auch so langsam vor sich hin krepiert. Erst hat der Lautsprecher, wenn du mit jemandem telefoniert hast, hat geklungen, als hätte der einen Eimer über der Rübe.
So wie du, als du noch kein gutes Mikro hattest.
Genau, oder der Fuel, wenn er mit uns redet. Dann ging der Ladeport nicht mehr. Ne? Und dann, da hatte ich ja auch mit so einem Apple Repair Butze da gesprochen. Er meinte, ja, das tut ihm leid, aber den Lautsprecher oben, den kann er im Prinzip nicht wechseln, weil da hängt die Kamera mit dran, die Frontkamera. Und an der Frontkamera ist der Sicherheitschip mit dran für Face ID. Das heißt, wenn er mir den Lautsprecher oben wechselt, geht Face ID nicht mehr. Damit das wieder geht, muss er das komplette Innenleben von dem Ding austauschen. Und das kommt dann zu teuer.
Okay. Weil also das
muss aufs Mainboard angelernt sein, quasi.
Ja.
Entschuldige, also ich verstehe das Sicherheit, alles richtig, ja. Aber das ist einfach kompletter Schwachsinn.
Ja, und das ist einfach dann am Ende auch Verschwendung. Und da sieht man auch, dass da oft das Bild, das vermittelt wird, halt nicht zu dem passt, wie es dann wirklich
ist. Das hat mit Grün dann hinten raus überhaupt nichts zu tun.
Also Apple hat es damals auch mitbekommen, da gab es da sogar in einer Keynote, ihr erinnert euch, den Werbespot von diesem Roboter, der die Phones, die in Zahlung genommen werden, auseinanderschraubt automatisch und dann alles sauber recycelt und so. Da haben sie dann so ein bisschen so das angestoßen, dass es ja doch auch wichtig ist. Aber ich würde jetzt mal gerne, mich würde interessieren, wenn jetzt mein B hängt und ich bringe es dann in den Apple Store, ob dann weniger ausgetauscht wird oder ob es einfach noch genauso aussieht.
Der Unterschied ist wahrscheinlich, sie sagen es dir einfach nicht.
Wahrscheinlich wird das heutzutage dann nicht mehr gesagt, genau.
Also der in dem Laden, der doch kommt, ja, Mai, wir machen halt eine 1:1 Kopie von dem Laufwerk, ja.
Aha.
Das wird halt einfach gemirrored, ohne dass sie die Daten lesen. Wie es gehen soll, weiß ich nicht, aber egal. Und dann merkst du das eigentlich gar nicht. Und wenn du nicht nachfragst und dir das dein Händler nicht sagt, gerade bei einem MacBook siehst du doch nicht, was da drin ist.
Nee. Ja, ja. Und das Gehäuse, wie gesagt, meins war eh so, dass es keine Kratzsoße hatte. Ich hätte es auch gar nicht erkannt. Aber ja, interessante Politik, die da so abgeht. Ja, und bei so einer PlayStation, ich denke mal, wenn du die bei Sony reparieren lässt, ich weiß nicht, ob da noch viel mehr dann dran ist oder ob das einfach ein Austauschgerät ist.
Ich wollte gerade sagen, ich habe auch den Verdacht, die reißen dir deine SSD raus, stecken sie in eine andere und schicken dir es zurück.
Und genau, das Ding wird dann erstmal repaired und wird dann auf irgendeinem weiteren Markt halt einfach wieder verkauft.
Oder es liegt dann da, bis es dann jemand anders als Austauschgerät
kriegt. Ja, genau. Man kann ja dann auch asynchron reparieren und du kriegst schon wieder ein Gerät zurück. Ja.
Wenn sie das wenigstens machen würden.
Ja.
Ein repariertes zurückkriegst, dann
wird schön, ja, vielleicht machen sie es ja. Weil wir noch ans Gute glauben, aber.
Glauben wir mal ans Gute im Menschen. Ich habe zwar die Befürchtung, realistisch ist, es landet auf irgendeiner afrikanischen Deponie, wo irgendwelche kleinen Kinder sich ihre Quecksilbervergiftung holen, aber ja, wir gehen mal davon aus.
Wir gehen mal vom positiven Fall aus, weil dieses Bild war jetzt nicht so schön gezeichnet. Okidoke, liebe Leute, unausweichlich, wir haben noch ein Thema. Wir wollten noch unbedingt über einen Film sprechen, den wir alle vier gesehen haben. Und wahrscheinlich wollen wir aus unterschiedlichen Gründen über den Film sprechen, vielleicht aber auch aus den gleichen Gründen. Vielleicht haben wir sogar mal synchron und denken ähnlich über dieses Machwerk.
Vielleicht wollen wir nicht über den Film reden.
es gab mal wieder einen neuen Film von unserem geliebten Regisseur M. Night Shyamalan. Ich weiß, dass Philipp und Christian jetzt nicht die größten Fans von ihm sind. Ich mag einige seiner Filme sehr gerne, aber auch nicht alle, ganz wichtig. Ich hasse The Happening, ich finde den Film unglaublich beschissen. Deswegen, ich bin schon biased, aber nicht zu 100% und vielleicht merkt man das auch später, wenn wir drüber sprechen. Und der Tax mag Herr Shyamalan eigentlich grundsätzlich auch gerne, oder Tax? Sobald es da einen Film gibt, schaust du die auch.
Beim Tax ist ja die Frage, also, auf welchem Sitz ist er gesessen?
Also. Ja, genau. Und wie erwischen wir?
Heimkino-Pups-Sitz-Couch, ja,
vom Fernseher. Auf welchem Bein erwischen wir ihn gerade? Also da kann alles von 1 bis 5 Sternen, kann da einfach mal passieren.
Ja, tatsächlich hat er eigentlich einen ganz guten Track-Record hier, unser M. Shyamalan. Also von Parasite und Co. Old fand ich ja auch.
Parasite ist nicht von M. Night Shyamalan.
Oh.
Aber okay, das war jetzt. Puh. Okay, machen wir weiter. Stelle. Ganz wichtig, wir werden jetzt, es ist unser letztes Thema heute, wir werden jetzt auch spoilern. Das bedeutet, wenn ihr sagt, ihr wollt den Film noch sehen und wollt nicht gespoilert werden, dann jetzt, wie so schön im Löwenzahn, abschalten. Dann verpasst ihr halt unser wunderbares Outro, aber ihr kennt es ja schon. Ansonsten dranbleiben, weil wir werden spoilern, weil über den Film zu sprechen ohne Spoiler macht dann noch weniger Sinn, als überhaupt drüber zu sprechen. Deswegen, ab jetzt Spoiler. Und wir starten jetzt und sprechen über den Film. Und ich gebe ganz kurz nur einen Abriss, was die Rahmenhandlung ist. Die hat man auch in jedem Trailer gesehen. Da gibt es keine Spoiler in dem Ganzen, sondern das ist eigentlich, das ist die Prämisse. Damit geht's los. Und dann sprechen wir über den Film und wie er uns gefallen hat. M. Night Shyamalan hat einen neuen Film gemacht. Es gab einen Trailer dazu, Knock at the Cabin. Der Trailer hat manches offen gelassen, aber die Grundprämisse war, man hat gesehen, okay, da sind zwei Männer. Man könnte sich denken, sind es Brüder, vielleicht sind sie auch ein homosexuelles Paar, vielleicht sind sie es einfach nur Freunde, zusammen mit einem kleinen asiatischen Mädchen in einer verlassenen Waldhütte und machen dort Urlaub. Und dann kommen vier relativ verschiedene Personen, die auch Waffen dabei haben oder eine Art von Waffen dabei haben, zu dieser Hütte. Knock at the Cabin, deswegen ist auch im Trailer, die klopfen an der Tür und irgendwann haben sie auch Zutritt zu dem Haus. Und dann geht es darum, dass einfach diese vier Fremden die Familie oder diese Personen, die dort in dem Haus sind, einfach zu denen sagen, liebe Leute, der Weltuntergang steht bevor und es gibt nur eine Möglichkeit, und zwar eines der Familienmitglieder muss ein anderes Familienmitglied opfern, ansonsten tritt die Apokalypse ein. Wenn sie das nicht tun, sterben alle Menschen, und ich habe es zumindest so verstanden, diese drei überleben aber und wandeln dann im Prinzip alleine auf der Erde. So wurde es, glaube ich, auch gesagt.
Ja, alleine nicht. Also da waren dann auch genügend Überlebende, glaube ich, oder? Da war es dann vorbei.
Wir haben noch nicht über das Ende, sondern über das, was die Kollegen, also die sagen zu ihnen, ihr habt die Wahl. Entweder ein Familienmitglied bringt ein anderes Familienmitglied um.
Und damit
dann,
die Welt, oder ihr müsst ewig mit der Schuld leben.
Mit der Schuld leben und zu dritt alleine über die Welt wandeln, wo ich mich dann kurz mal frage, okay, wenn die Welt untergeht und wir werden ja gleich auch darüber sprechen, was es da für Ereignisse gibt, dann müssten die ja irgendwie dagegen gewappnet sein, sonst sterben sie auch wahrscheinlich in kürzester Zeit. Aber gut.
Frage, irgendwelche Logiklöcher.
Das größte Problem mit dem Film, Peter, das allergrößte, das ist eigentlich, dass du jetzt den kompletten Film erzählt hast, ne?
Nee, ja. finde ich nicht.
Also es passiert einfach nichts mehr.
Es passiert nicht viel drumherum mehr.
Genau, aber das war jetzt erstmal die Grundprämisse. Und so, jetzt könnt ihr euch ja vorstellen, das ist jetzt nicht so eine einfache Entscheidung, ne? Und natürlich würde, und es ist dann auch, weil ich habe es am Anfang ja noch ein bisschen verklausuliert, es kommt relativ früh raus, dass das wirklich ein homosexuelles Paar ist, ja, die eine Adoptivtochter haben und mit der zusammen in dieser Waldhütte eben Urlaub machen. Und
das fand ich zum Beispiel interessant, dass es eben der Trailer nicht schon verraten hat, dass sie das so offen gelassen haben, so als Mysterium, obwohl es eigentlich so logisch war. Und alles andere hätte mich ja noch sauer, noch wütender gemacht, als wenn das jetzt kein schwules Paar gewesen wäre. Also es ist einfach logisch und das passt auch und das ist auch vollkommen, eigentlich ist es erstmal vollkommen wurscht, ob das jetzt ein schwules Paar ist, aber nachher ist es ja eben doch nicht mehr wurscht.
Also das ist sozusagen der Punkt. Also da sind auch so ein bisschen aktuelle Themen natürlich dann gern schnell mal mit drin. So, jetzt würde ich gerne mal wissen, weil der Philipp hat sich ja schon ins Rampenlicht gedrängt. Du wolltest ja jetzt gleich mal sagen, was Schlechtes dran. Philipp, erzähl doch mal deinen Eindruck zu dem Film. Also, du meinst, jetzt ist alles erzählt, mehr gab es nicht.
Mehr oder weniger schon. Also ich habe halt mein Liebling, der Shyamalaya Ding Dong, ich meine, der hat sich ja in der Vergangenheit immer durch tolle Twists oder irgendwas einen Namen gemacht. Aber ich fand diesen Film einfach nur vorhersehbar, unspektakulär, langweilig und der Twist war da keiner.
Okay, ganz kurzer Drift an dem Punkt. Fandest du den wirklich, also fandest du ihn während des Films nicht irgendwie spannend, beziehungsweise hast du, und jetzt der Umkehrschlussfrage, hast du nicht die ganze Zeit gewartet, auf welchen Twist zielt das Ganze denn ab? Hast du nicht damit gerechnet, dass ein Twist kommt?
Ich bin schon da gesessen und habe mir gedacht, irgendein Twist muss ja irgendwann mal passieren, ja. Und ich muss auch sagen, also hier mein Man hier, der wie heißt der?
Bautista
hat wirklich saugeil gespielt.
Also voll fand, geil, voll geil, oder?
Es war nicht alles schlecht gewesen. Ne?
Bautista hat geil gespielt. Ich fand Bautista auch hat geil gespielt. Überhaupt die Schauspieler, gespielt. Die Schauspielerei war schon ganz gut, oder?
Ich war schon, ich fand eben hier Rupert Grint.
Wie fandet ihr Rupert Grint hier?
Fand ich schon auch gut, weil er halt so ein ziemlich unsympathisches Arschloch gespielt hat und das hat er gut gemacht. Also war
ein
unsympathisches Arschloch.
Das hat alles gepasst.
Okay.
Wie gesagt, also mein Punkt ist halt, also ich wusste ja auch nicht mehr, als der Trailer vorher gesagt hat über den Film, ja?
Ja, ich auch gar nicht. Ich habe nur den Trailer einmal gesehen.
Die kamen da rein, so und fand es total nett, wie sich Bautista dem Mädel noch vorgestellt hat, vorher im Wald, ne, so nett und hier und hast du nicht gesehen und dann ihr Geschichtchen erzählt haben, da, oh, ihr müsst euch jetzt entscheiden. Und dann wird es da mal kurz ein bisschen gewalttätig und diese ganzen Referenzen, die sie hatten. Aber im Prinzip war der Twist am Film, dass es keinen Twist gibt. Also es ist genau das, der Film ist genau so abgelaufen, wo ich mir in dem Moment, wo diese vier Gestalten die Hütte betreten haben, im Wesentlichen vorgestellt habe, dass dieser Film endet.
Ja, weißt du, was das Problem ist? Christian, du darfst auch sofort, ich will auf den Philipp kurz einsteigen, auf einen Punkt. Es gab bei dem Film grundsätzlich ja nur zwei Optionen. Die eine Option ist, was die vier Kollegen da erzählen, ist wahr und es steht wirklich die Apokalypse bevor. Zweite Option ist, die sind komplett crazy und da ist gar nichts und es ist alles eingefädelt und wir kriegen am Ende den Mega-Twist, dass es alles nur eingefädelt ist. Die zwei, es gibt keine weiteren Optionen, oder? Also,
nee, es gab noch die dritte Option, dachte ich.
Das wäre tatsächlich, dein Rüttelsitz ist keine Option. Ne?
Na, ja, aber erzähl du mal, ich habe noch eine dritte Variante im Kopf gehabt.
Auch das wäre jetzt für mich kein Twist gewesen, weil die Twists von, also normalerweise bei ihm, die sind ja eher so, dass du sagst, oh mein Gott, damit hat er keine Sau gerechnet, das ist ja komplett an den Haaren herbeigezogen, ja, wie Mark Wahlberg, der mit der Blume spricht und sowas. Also die Twists waren ja eher so, dass man immer gesagt hat, komplett an den Haaren herbeigezogen, einfach mal.
Immer so? Also du sprichst auch von The Sixth Sense und Unbreakable.
Sixth Sense war nicht komplett an den Haaren herbeigezogen, das ist richtig.
Oder auch Devil fand ich jetzt auch, also ich weiß nicht.
Hatte Devil einen Twist eigentlich?
Ja, das war halt, war so ähnlich wie hier, da war es die ganze Zeit gefragt, ist es jetzt oder ist er da doch kein
Devil hat es aber finde ich, geschickter gemacht. Also Devil
also
hat
ich da mehr Stimmung. Das jetzt, mehr
jetzt kommt der, jetzt muss der Christian mal. Der Christian platzt gleich. Der Christian, ich will auch Christian seinen Punkt dazu hören.
Ein bisschen platze ich schon, weil ich habe halt leider den Fehler gehabt, dass ich schon, also ich wusste nicht deutlich mehr als der Trailer, aber ich habe halt in den Kritiken gehört, beziehungsweise auf Kino Plus, da habe ich es halt nicht überhören können, wo sie gesagt haben, dass der halt keinen Twist hat.
Ja, okay. Halt also du wusstest das schon.
Ich wusste das schon. Mhm. Und die ganze Welt wartet bei einem Shyamalan-Film auf den Twist und dann kommt keiner und dann ist es halt automatisch der Twist, dass er keinen Twist hat, wie der Fips gesagt hat. Und dann ist die ganze Welt enttäuscht. Und deswegen war das kein Argument, dass ich da deswegen enttäuscht war. Allerdings habe ich schon die ganze Zeit gewartet, ja, steckt da jetzt noch mehr dahinter oder sind das jetzt wirklich so ein paar Deppen, die
das
halt
ist das Punkt, haben? Aber, genau, dieses also dieses Miträtseln, also sprechen wir mal nicht übers Ende.
War es jetzt nicht, also ich habe trotzdem die ganze Zeit, also ich hatte, mir war das, also ich habe gesagt, ja, es ist jetzt halt eingespielt am Fernseher. Das
ist sehr. Ich habe mir auch schon überlegt, ob das vorproduziert ist, was da im Fernseher läuft. Und am Ende, das haben sie ja nie geprüft. Genau. Da dachte ich, vielleicht ist das ein bisschen Medienkritik auch oder Kritik, wie wir mit Medien umgehen. Wenn es im Fernsehen kommt, ist es wahr. So habe ich ein bisschen das gedeutet, weißt du?
Das hätte ich auch oft gehabt. Also, das ist halt dann, dass das eine Möglichkeit wäre. Und Aber spannend fand ich das deswegen null. Es hat sich bei mir, ich hatte null Gefühlsregung für diese junge Familie da.
Ah, krass.
Also null. Und also, auch für den Rest der Welt nicht da, wie das da unterging. Irgendwie, das war alles, das war so scheiße inszeniert, dass ich da nichts empfunden habe. Also wirklich absolut nichts.
Ja, das ist genau das, was ich im Prinzip sagen wollte. Also selbst wenn man sagt, gut, es gab jetzt mal keinen Twist, kann ja auch mal quasi ein Twist sein, ja, dass man sagt, ihr wartet alle, ihr Deppen, aber ich gebe euch keinen. Aber die ganze Inszenierung war von der schauspielerischen Leistung her abgesehen total unspektakulär. Die Geschichte war total antiklimatisch erzählt.
Ja.
Also das war einfach so runtergeplätschert. Und ich hatte auch, mir ging das genauso, also für die beiden Papas oder das Mädel oder irgendjemand, ja, die waren mir komplett egal. Also da hat sich keine Sympathie aufgebaut. Mm,
genau.
Auch nicht mit den Backstories und so, also gar nicht. Das finde ich spannend.
Nein, wurde immer schlimmer.
Ach krass.
Ja, die waren mir immer egaler mit jeder Minute. Und dann am Schluss.
Und ich sage da gleich, wenn wir dann zum Ende kommen, dann sage ich auch gleich, warum auch.
Okay.
Also speziell bei einem von denen.
Ich kann ja nicht wirklich sagen, warum.
Tagst du bist sofort dran. Ich habe dich nicht vergessen. Ja. Ich habe dich nicht vergessen.
Ich kann gar nicht sagen, warum. Also es war einfach so eine. Danke, Christian, dass du das so schön gesagt hast, weil das habe ich gerade nicht hingekriegt. Es war einfach so eine Gleichgültigkeit den Charakteren gegenüber. Und ich habe danach natürlich auch noch ein bisschen gelesen und hier, ja, dass quasi die vier, die hier kommen, sind quasi die Anti-Horsemen der Apokalypse, die Apokalypse.
Nur drei von ihnen, ja. Also der Rupert Grint ja nicht. Der ist ja wirklich sozusagen die Boshaftigkeit. Ja?
Genau, und dann, aber das ist so, wo ich sage, Leute,
das war ja
nicht mehr, als er eigentlich ist. Und das ist
genau. Der wird ja genau, also sehr frei rein.
Da hat es mich dann auch, ich habe dann auch ein bisschen zu den vier apokalyptischen Reitern gelesen und da habe ich dann auch gemerkt, okay, jetzt wird es ein bisschen, also was sie da frei erzählt haben. Lass mal kurz auf den Tax gehen. Der Tax hat gemeint, er hat noch eine dritte Option gesehen. Da bin ich natürlich jetzt sehr interessiert.
Oder ich habe deine dritte Option oder deine zweite Option vielleicht nicht komplett verstanden. Ich dachte, ja, vielleicht geht die Welt unter und die bilden sich halt ein, dass sie so die Erlöser sind.
Ah, aber okay.
Trotzdem geht halt die Welt unter. So, ja, seht ihr, also wenn ich jetzt nur ein Glas Wasser trinke, da wird was Schlimmes passieren.
Ah, geil, das ist aber wirklich eine dritte Option, stimmt.
Und da dachte ich auch, ja, Deppen, das geht halt die Welt unter und nicht wegen dir, ja, so, weil manche Leute auch mit den Verschwörungstheorien so alles so ich-zentrisch, so, ich habe das Licht gesehen. Das dachte ich mir so.
Also du hast sozusagen alle, du hast jetzt dann bald alle Permutationen durch. Also Welt geht unter und die sind nicht verrückt. Welt geht unter und die sind verrückt. Die Welt geht nicht unter
und die sind Brände draußen. Ja, wir müssen jetzt irgendwas lösen, weil in Rodos da schalt den Fernseher ein. Es brennt, weil wir jetzt keinen guten
Podcast haben. Ich verstehe deinen Punkt.
Da brennt die ganze Welt. Ja.
Ich verstehe deinen Punkt. Wäre ich gar nicht drauf gekommen. Also ich habe mich.
Wobei, das ist ja im Prinzip auch nur eine Abwandlung von dem, die vier Spacken, die da einbrechen, sind einfach nur verrückt und sind delusional. Nur dass es halt wirklich einen Weltuntergang gäbe.
Ja. Und jetzt sage ich euch, wo ich den Film, warum ich den Film wirklich nur mittelmäßig finde oder wo mich der Film, also ich gebe euren Punkten mit, nur bei einem Punkt nicht, ich fand es spannend, also ich war wirklich eigentlich gespannt, was aber auch daran lag, dass ich immer ein bisschen darauf gewartet habe, wie ist die Auflösung, da bin ich auch ehrlich, weil ich natürlich mir erwartet oder erhofft hatte, da kommt irgendwie noch ein geiler Twist, der kam dann nicht, dann war ich ein bisschen ernüchtert, das war aber nicht mein Hauptkritikpunkt. Mein Hauptkritikpunkt ist, dass dieser Film nur funktioniert, weil ein Red Herring an den anderen gereiht wird. Es gibt so viele Szenen und so viele kleine Ereignisse, zum Beispiel,
ja, das stimmt,
dass der Rupert Grint ja nicht Redmond heißt, sondern ein anderer Typ ist, den sie aus einer Barschlägerei, in der Barschlägerei ja schon mal überweg gelaufen sind sozusagen. Das ist nichts anderes als ein Red Herring, wo du dann mehr das Gefühl bekommst, oh, die sind ja vielleicht doch, die haben ja doch was anderes, die haben ja doch, führen ja doch was anderes im Schilde, die sind ja doch verrückt. Und es gibt es am laufenden Band. Also der Film funktioniert auch nur deswegen bis zum Ende, dass du nicht weißt, in welche Richtung es geht, weil sie immer was einstreuen, dass du sozusagen an ihren Storys zweifelst.
Ja, wobei das Problem ist, also für mich funktioniert er unter anderem wahrscheinlich genau deswegen nicht, weil er einen total inkohärenten Mist erzählt die ganze Zeit. Ja. und dauernd versucht, in irgendwelche Richtungen zu lenken, die, ja, vielleicht, auch wenn sie dann anfangen, das fand ich ja total albern, ja, vielleicht hat jemand diese Sachen fürs Fernsehen vorproduziert. Also das war ja fast schon hier, wie hieß das nicht, doch Cabin in the Woods mäßig, ja, irgendwo im Keller sitzen die Produzenten und
wolltest du gerade Cabin in the Woods?
Nur ein bisschen, aber das, der ist so alt, da darf ich das. Ja,
Wer den noch nicht gesehen hat, gehört eh.
Da übrigens ganz kurz meine Lieblings-Google-Rezension. Ich habe den Film gegoogelt, da kam gleich die Rezension und ich musste die lesen. Die hat nämlich einen von 5 Sternen. Jetzt passt auf. Alter, ich weiß nicht, was die Leute geraucht haben, aber diese Fortsetzung, dieser Fortsetzung auch nur einen Stern geben, was für ein Schrott. Also der Kollege hat gemeint, es ist die Fortsetzung von Cabin in the Woods.
So scheiße.
Ja, oh. Auch nicht schlecht.
Die Welt ist kaputt.
Ja, ja, aber okay. Der zentrale Punkt tatsächlich, also unabhängig von Shyamalaya Ding Dong, weil den, gut, es war, glaube ich, auch einer der Filme, die ist einer der wenigen Filme von ihm, die auf eine relativ bekannte literarische Vorlage
zurückgreifen. Richtig, das darf man auch nicht vergessen. Es basiert nun mal einfach auf auf so einem Buch, Das Haus am Ende der Welt heißt
der Roman. Ich war auch tatsächlich schon am Überlegen, ob ich das Buch mal lesen möchte, weil das soll
ich ja kann dir das Ende sagen.
Stellen sehr anders. Ja, das Ende weiß ich leider auch, das macht das Buch nicht so spektakulär.
Nein, das aber ist nämlich.
Aber es sieht tatsächlich ein bisschen anders aus. Ich habe es auch gelesen.
Das Ende haben sie geändert, aber ich habe verstanden, dass der Rest doch relativ ähnlich sein soll.
Dann spoiler mal das Ende jetzt
vom Buch. Das Ende im Buch ist, dass, also erstmal, das ist relativ abstrus, dass die Tochter stirbt, umkommt.
Aus Versehen allerdings.
Aus Versehen und dann wird auch noch gesagt, hey, das war ja jetzt gar kein sozusagen, ihr habt sie ja gar nicht umgebracht. Und dann habe ich nur verstanden, Philipp, dass die beiden ja irgendwie, die beiden Männer irgendwie dann da wegkommen und dann sozusagen offenes Ende in die apokalyptische Welt hinaus marschieren.
Ja, irgendwie so, aber es scheint ein bisschen anders. Irgendwie so
also offenes Ende auf jeden Fall. Offenes Ende und die Apokalypse ist nicht gestoppt, weil es ist ja so, dass im Film die Apokalypse ja ganz klar gestoppt wird. Durch das, dass sie sich am Ende dazu entscheiden, ja, irgendwie entscheiden, dass der eine den anderen halt erschießt.
Sind wir jetzt da schon?
Ja, da sind wir jetzt gerade irgendwie hingedriftet, genau.
Genau, und da hat der Film mich wirklich extrem sauer gemacht, weil da gleitet es ab in so eine religiöse Propaganda, wo ich echt gedacht habe, jetzt kann er mich aber echt kreuzweise am Arsch lecken. Ey. Nur weil der eine von den beiden...
Das mit also dem, ich habe das im Spiegelbild gesehen und so.
Der eine Schwule war ja echt cool, der gemeint hat, ey, warum soll ich diese Welt retten? Die hassen uns alle nur, fickt sie doch. Ja. Voll nachvollziehbar. Und der andere, der ja wirklich dann auch noch mit seinem, wie er seinen Freund, dann Mann halt bei seinen Eltern vorstellt und die Eltern halt das nicht so geil finden und er so halt aber damit hadert und mit dem Glauben und er so gläubig ist und dann sagt er, aber das ist doch echt und das fand ich leider.
Habe ich aber nicht als religiöse Propaganda verstanden, sondern einfach als der eine, das sind halt die zwei Extreme, die man auch als Science sozusagen kennt. Der eine denkt so und der andere denkt so.
Ja, der eine hat aber wirklich religiöse Motive, der sie umbringen lässt.
Ja, passiert. Es gibt ja in den USA relativ viele, die religiöse Motive haben.
Ja, das macht es ja nicht besser.
Ja, es war, aber ich meine, im Prinzip.
Vielleicht bin ich zu sensibel drauf, sorry. Aber.
Wenn du diese Interpretation mit den Horsemen aufgreifst, mit den apokalyptischen Reitern,
war
das Ganze eigentlich ein sehr biblischer Film.
Ja, aber während des Films habe ich mich tatsächlich die meiste Zeit fast nur aufgeregt. Ich fand es irgendwie nicht authentisch. Ihr habt ja die schauspielerische Leistung so gelobt. Aber ich dachte mir, es ist Plot-Device, die Charaktere verhalten sich so blöd. Die
schauspielerische Leistung war gut,
ja. Die Story das, war. Aber wie es war, sag mal ganz ehrlich, auch die Regiearbeit, und das ist ganz klar der Regiearbeit anzukreiden, die war einfach nicht gut. Die war einfach nicht gut. Und manche Dialoge waren so unfassbar schlecht und unnötig, dass ich auch mich an den Stellen so ein bisschen Kopfschütteln gedacht habe, puh, das kannst du eigentlich besser, aber an dem Punkt jetzt nicht unbedingt.
Der Twist wäre reingekommen, wenn dieses Licht, das habe ich ja auch gesehen, dass es da kurz irgendwie in dem Fensterrahmen.
Ja, das Licht hat jeder gesehen, aber die Gestalt hat auch keiner gesehen.
Ja, geblitzt hat, aber dann wurde das dann 10 Stunden überhaupt nicht aufgenommen. Ich dachte, was für ein visueller Effekt oder was hat er da jetzt gesehen? Und ganz zum Schluss, hey, übrigens, ich habe auch irgendwas gesehen mit dem Laser.
Ja gut, das ab dem Zeitpunkt war er aber anders vom Charakter her. Ja, ja. Also ich finde schauspielerische Leistung, ich würde den Schauspieler nichts sagen, ich finde echt, ich bin Dave Bautista-Fan. Ich finde ihn einfach...
Ja, nee, nicht der Schauspieler, aber so...
Ich mag den echt so gern, der kann irgendwie alles spielen. Ich habe irgendwo so gelesen, weil... Man muss sagen, der traut sich ja auch an schwereres Material ran, als vielleicht andere seiner Wrestler-Kollegen.
Ja.
Die ist vielleicht.
Cool, auch vom Typ her.
Also ich finde ihn auch
immer noch der, sympathisch. Ja?
Der kann sogar einen Grundschullehrer spielen, der komplett durchtätowiert ist und man nimmt es ihm ab. Oder? Man nimmt es ihm ab, dass er, dass er Grundschullehrer ist. Ich finde voll und ganz. Echt sehr krass.
Ich mag den ja auch gern, aber wie gesagt, in dem Fall, ich gebe auch den, das heißt, ich gebe den Schauspieler
keine Schuld. Ich gebe dem Dave Bautista keine Schuld, dass wir
dafür. Nee, ich finde, die Regiearbeit war in dem Fall nicht gut. Ich fand das Drehbuch, das basiert halt schon auf dem Buch. Ich fand das Ende jetzt im Film besser als im Buch. Also wenn es so im Buch wie im Buch gewesen wäre, dann wäre es richtig beknackt. Ich glaube wirklich, dass das Buch das Ende ist nicht gut. Das habe ich jetzt auch, du hast es ja auch gelesen, oder Philipp, dass das Ende sich eben unterscheidet.
Ja.
Richtig. Und dass das Ende im Buch jetzt nicht so gefeiert wird. Das ist halt ein offenes Ende, das auch ein bisschen an den Haaren herbeigezogen wirkt. Da war das Ende jetzt besser, aber nicht das erwartete Ende, weil auch ein Tag seine Variante fand ich spannend. Und ich finde, das Material hätte es hergegeben, dass man sich sogar einen Twist überlegt, an den nicht jeder als gleich ab Anfang an denkt. Also das ist
genau der Punkt.
Also wäre was drin Film gewesen.
Da war halt einfach nicht nur kein Twist drin, sondern es war einfach nichts drin, was einem wirklich überrascht hätte. Und wenn, dann hat es einem bloß wie hier diese ganzen Red Herrings einfach nur durch seine Sinnlosigkeit
übermacht. Aber so viele, also da müsste es eigentlich schon irgendeinen Post oder so wo geben, wie viele Red Herrings. Wir sind so viele Sachen aufgekommen, wo ich immer gedacht habe. Und dann bin ich rausgeflogen aus dem Film, weißt du? Weil dann war es so, dass ich nur noch darauf geachtet habe, was bauen sie denn jetzt noch ein, dass man meint, ja, es geht in die und die Richtung. Und am Ende war es für mich halt so, ich habe die dritte Variante gar nicht gesehen, Tags. Ich habe halt von Anfang gedacht, es gibt zwei Optionen, eine von den beiden wird es wohl sein. Ich erwarte aber eigentlich eine dritte. Ich erwarte eigentlich, dass da eine dritte kommt und ich dann denke, what the fuck? Dieser what the fuck Moment war nicht da. Und die anderen beiden haben nur funktioniert, weil immer wieder so Plot-Devices, schöner Begriff dafür, eingebaut wurden, wo du gemerkt hast, jetzt will man uns wieder in die Richtung ein bisschen drücken und jetzt in die Richtung.
Also ich glaube, sie hätten tatsächlich, auch wenn ich ja die Shyamalaya-Ding-Dong-Twists nicht immer wirklich geil finde, ja, der Film hätte wahnsinnig dadurch gewonnen, wenn du so einen Twist eingebaut hättest, wie bei Cabin in the Woods zum Beispiel.
Ja, wenn du hättest hier einen, stell dir vor, weil, das will ich nochmal kurz sagen, du hast am Anfang, du hast eigentlich in deinem Kopf zwei, der Tax, weil er da ein bisschen weiter denkt, sogar drei Varianten. Und dann kommt eine Variante, die so abstrus und anders ist, die hätte da schon funktioniert, wenn das sie...
Ja. Also ich habe ja Taxi die schon auch eine Zeit lang verfolgt, so dass das halt einfach, aber das wird relativ, ich fand das schon, dass das relativ früh so ausgeschlossen wird, weil die eben so viel voneinander...
Ja, irgendwann beweisen sie es durch die Masse.
Irgendwann, das kommt zwar relativ spät erst, wo dann der Dave Bautista auch mitspricht, also oder beziehungsweise ein paar Sekunden...
Eigentlich bei den Flugzeugen, sind wir ehrlich, oder? So,
aber das wird schon relativ früh eigentlich eliminiert, dass man sieht, dass das...
Oder bei den Flugzeugen, das war doch das Einzige, wo man, bei den Flugzeugen war doch eigentlich klar, das geht nicht mit rechten Dingen zu, da ist wirklich irgendwas dran.
Ja, alles
spätestens dann, als sie aus dem Haus raus sind und man draußen bei ihnen sogar ein Flugzeug hat abstürzen sehen, dann war sozusagen das gebrochen, wo ich dachte, das ist vielleicht nur inszeniertes Medienmaterial. Aber die Gedanken macht man sich schon. Das muss man dem Film, das finde ich jetzt wieder, was man dem Film zugute halten kann oder was ich interessant finde, dass so aktuelle Themen, man sich da ein bisschen Gedanken drüber macht, dass das natürlich am Ende alles enttäuscht wird, ist schade. Aber ich habe mir schon zwischendrin gedacht, warum glaubt ihr denn, was da in diesem TV-Programm kommt? Das wirkt auch alles irgendwie so inszeniert und so unecht.
Ja, auch
diese Fälle
da in Ordnung.
Ja, wer sagt euch das denn, dass das nicht vorproduziert ist und so? Also da habe ich mir schon diese Gedanken gestellt.
Ja, du musst das auch sagen, Peter, ne? Also die Variante, wenn sie jetzt auf einmal gesagt hätten, das war ja alles vorproduziert, wie glaubwürdig wäre das denn? Du bist auf irgendeiner Hütte, die du spontan...
Ja, ausgearbeitet habe ich das nicht, aber es hätte sein können, dass es vorproduziert ist, weil der Punkt war noch der, das Telefon hat nicht funktioniert, aber das Kabel hat noch funktioniert, ist auch interessant in den USA. Also ich dachte immer, dass es im Prinzip geht das über ein Kabel. Deswegen finde ich das sehr gewagt zu sagen, wir haben die Telefonleitung gekappt, aber euer Kabel-TV funktioniert 1A. Und da dachte ich dann kurz, vielleicht ist das Absicht und das Zeug läuft gar nicht über Kabel, sondern das ist halt in der Kiste Satellit. Da drin. Nee, gar nicht, sondern das ist da wirklich einfach in einem Player.
Im Prinzip ist so ein Film, bei dem ich wirklich wenig Erwartungen hatte, weil ich ja kein Shyamalan-Fan bin.
Und Shyamalan, ganz einfach.
Ja, auch. Und die Erwartungen aber tatsächlich noch unterboten wurden.
Okay, also du fandest ihn richtig. Gehen wir ihm doch mal jetzt, damit wir abschließend, geben wir ihm doch mal, was können wir ihm denn geben? Mir fällt noch nicht mal ein cooles Hütten. Ja, wir geben ihm einfach Hütten im Wald. Ich gebe dem Film, ich fange mal direkt an, ich gebe dem Film 4 Hütten im Wald.
Von zehn. Oh Gott. Ich habe gedacht, du bist jetzt der Tax.
Nee, von 10. 4 Hütten im Wald von 10. Der Tax, wie viele Hütten im Wald? Der Tax ist interessant, wie viele Hütten im Wald?
Maximal drei.
3 Hütten im Wald. Der Philipp?
Aber ich wäre auch bei 2,5 bis 3 Hütten, mehr kann ich dem nicht geben.
Okay, und der Christian?
Nachdem ich ihn nicht ausgemacht habe und nicht nur, weil ich ihn anschauen wollte für den Podcast, sondern weil ich schon auch bis zum Ende sehen wollte, hätte ich jetzt auch, eigentlich wollte ich nicht mehr als 2 geben, aber 2,5 vielleicht. Aber
das ist, ja. Aber dann sind wir ja relativ, da bin ich zwar immer noch am besten in der Bewertung, aber wir sind schon im ähnlichen Bereich. Aus verschiedenen Gründen zwar, weil ich Sachen, die ihr sozusagen nicht so gut fandet, fand ich schon gut. Aber war wohl nix. Ich fand sein Cameo wieder schön, diesmal als Home-Shopping-Verkäufer. Ja, in jedem Film taucht er ja auf in irgendeinem Cameo und dieses Mal als Home-Shopping-Verkäufer, aber das rettet den Film halt auch nicht, ne?
Nee, also ich fand's, wie gesagt, es war auch nicht. Das ist so das Gegenteil von, oh, an dem Film findet jeder was, was er mag, an dem Film findet jeder was anderes, was er nicht mag.
Ja, genau. Ich glaube, der Film ist grundsätzlich eigentlich, wenn du ihn schaust, bist du mehr enttäuscht, weil du mehr Sachen findest, die dich enttäuschen, als dich wirklich abholen. Es gab so 2, 3 Kameraeinstellungen, die geil waren, aber das war es auch schon und die waren auch typisch für ihn. Und übrigens ganz kurz noch, vielleicht eine Anekdote, diese Szene im Klo, wo sie den im Klo kurz einsperren.
Ja,
diese Szene, mein Gott. Ja, nee, darum geht es gar nicht, sondern es geht einfach nur um die Szene, die gibt's mehrfach, die gibt es beispielsweise auch in Science, wo eins von den Aliens ja in diesen, auch glaube ich, im Klo oder im Schrank eingesperrt ist.
Ja, genau.
Das ist einfach ein Bild, das sich in seinen Filmen fortsetzt. Und solche Sachen finde ich halt immer nett, aber rettet halt den Film nicht, sondern das kannst du in einem Film, der an sich schon gut ist, wenn du dann noch diese Dinge einbaust, dann ist der Film eine 10+. Aber wenn der Film nicht funktioniert, bringen dir halt diese ganzen Easter Eggs und hey, ich weiß das, weil ich habe schon mehr Filme von ihm gesehen, bringen dann halt nichts.
Ich habe gar nicht geguckt, wie ist denn die allgemeine Reception von dem Film?
Mittel. Also alles so um die 2,5 von 5, 5 von 10, so um den Dreh.
Weil ich habe, naja, ich weiß immer nicht, warum man das dann so wirklich ins Kino bringt und nicht nochmal nachdreht oder irgendwas, wenn du, ich meine, das
Test, ja. Kommt, hat's ja auch gesehen. Also was nur auf Wikipedia steht, da weiß man nicht, wie das stimmt, aber der hatte nur ein Budget von 20 Millionen und hat bisher 54 Millionen eingespielt. So gesehen.
Würde sich wahrscheinlich schon lohnen, ja.
Und er hat irgendwie, er kriegt die Chance immer wieder seine Filme. Aber auch eigentlich coole Schauspieler auch so gesehen. Also dass er dann, aber die verlangen halt nicht so viel. Also die passen anscheinend in die 20 Millionen Budget rein.
Ja, wahrscheinlich machen.
Und 20 Millionen ist ja nichts mehr heutzutage. Das muss man jetzt schon auch mal sagen, 20 Millionen.
Sind auch irgendwie Buddies von ihm, weil er immer auf den Partys so gern eine ausgibt und dann machen sie halt schnell mit bei seinem Film. Ne?
Kann schon sein, aber trotzdem mal kurz noch mal drüber nachdenken. Wenn der wirklich nur 20 Millionen gekostet hat, dafür kriegst du ja keinen Tom Cruise. Oder der kostet doch 50 aufwärts, oder was kostet so ein Tom Cruise?
Der macht das halt über Produktionsbeteiligung. Oder halt.
Ja, genau.
Er kriegt mindestens 50 aufwärts, ja. Schon, aber halt.
Schon seltsam genug, dass du da einen Bautisten so noch
dafür kriegst. Halt ein Spielergebnis.
Ja, aber die sind, glaube ich, auch.
Wenn Tom Cruise in dem Film ist, dann spielt der halt auch 150 Millionen plus ein am ersten Tag und so. Ne?
Ja, ja. Aber trotzdem, das Ding hat halt einfach mal das Budget trotzdem verdoppelt. Dann kommt jetzt noch das Home Cinema dazu. Am Ende. Lukrativ, aber halt nischig.
Also ich meine, das ist, da teilt er ja das Schicksal von den meisten Filmen, die jetzt so als Flop gehandelt werden. Ne? Ich meine, irgendwo einen Gewinn machen die schon, aber halt nicht den erwarteten. Ja. Und wenn du jetzt rein nach dem persönlichen Unterhaltungsfaktor gehst, war es halt ein Griff ins Klo.
Ja, also es war, wie gesagt, der Film hat dann, der hat da einfach seine Spannung verloren. Der hat so viele komische Dinge drin gehabt, dass er mich auch verloren hat. Ja, schade. Hoffen wir auf den nächsten, aber den wird er sicher wieder machen dürfen, weil wie gesagt.
Ich freue mich auf den nächsten Verriss, also. Ich bin auch mal gespannt, ob da mal was anderes rumkommt als ein Verriss. Und es ist ja nicht so, dass ich mich da immer denke, oh, jetzt kommt mal was richtig Geiles.
Bei dir glaube ich das auch, Christian. Beim Philipp bin ich mir nicht so sicher, wie biased der Philipp an diese Filme rangeht, wenn er noch nicht mal den Namen richtig ausspricht von dem Kollegen.
Vielleicht aus Prinzip schon nicht, aber ich würde mir tatsächlich sehr, ich würde mich ja tatsächlich sehr freuen, wenn mal sowas rumkäme, wie wieder wie Sixth Sense oder so.
Ja, das wird nicht mehr funktionieren. Also das ist auch mit Abstand, glaube ich, das war auch Überraschungsfilm, weil es diese Art von Film so da, das war wirklich neu. Und dann hat er versucht, seine Formel zu kopieren und so weiter. Mir würde schon reichen, wenn wieder sowas wie Science kommt, weil Science fand ich auch gut.
Ja. Science fand ich auch nicht schlecht.
Ihr fandet The Village nicht gut. Ich finde immer noch The Village auch unglaublich atmosphärisch und ja, beim Twist kann man sagen, was kann man entweder gefallen oder nicht, aber der Film an sich und wie er gemacht ist.
Twist gut. Danach ging er für mich völlig überhaupt nicht mehr.
Okay, aber bis dahin zumindest.
Science hatte schon seine witzigen Momente und war tatsächlich auch nicht völlig kacke. Aber da geht wieder bei mir los, dass ich halt Mel Gibson nicht mag.
Und okay, Personal Issues,
aber...
ja, war da nicht Joaquin Phoenix der andere?
Ja, Joaquin Phoenix, ja, die beiden Brüder, okay. Genau. Und der eine, der an Schicksal und an Glück sozusagen glaubt, der andere, der halt Pastor war und dann eben eigentlich an Gott glaubt und dadurch auch wieder zum Glauben findet. Da auch das Glaubensthema aufgegriffen, aber ich finde jetzt nicht sozusagen wie jetzt bei so einem Nicolas Cage-Film als glorifizieren, sondern eigentlich nur als Aufnahme, als Möglichkeit, würde ich jetzt mal sagen.
Ja, gut, das ist was ich jetzt grundsätzlich in keinem Film brauche, unbedingt dieses Glaubensthema, aber wie gesagt, verglichen mit dem jetzt war Science ja Gold. Ja.
Ich glaube aber auch, also wie gesagt, ich finde, The Visit war echt ein geiler Film. Ich fand auch Split und ich fand auch Glass gut. Den fandest du ja auch ganz schrecklich, Fips. Ich erinnere mich noch. Ich fand auch Glass echt ganz gut.
Den dritten
Glass ganz schlimm.
Du fandst
Glass. Glass war der nur mit Samuel Jackson und
der halt Split ist.
Ja,
wie gesagt. Egal, aber Old fandet ihr ja.
Professor X.
Old fanden auf jeden Fall Philipp und Christian nicht gut.
Nee. Old war gruselig.
Tax, Old fandst du, glaube ich, da haben wir auch mal drüber zu viert gesprochen.
Old fand ich ganz okay. Ja.
Old fand ich ziemlich cool. Old fand ich ziemlich cool, aber das ist auch so ein funktioniert oder funktioniert nicht. The Visit war echt, ja, also wenn er wieder dahin zurückkehren, cool, daher sollte er wieder zurückkehren. Also das war schon cool. Und der hatte auch einen Twist, aber nicht so einen Mega-Twist, sondern auch so einen Twist, wo was sein könnte und war auch cool. Also bei ihm ist immer ein bisschen ein Glücksspiel. Wichtig ist, glaube ich, dass er nicht irgendwie sowas, hier ist The Legend of Aang und After Earth waren anscheinend komplette Totalausfälle, habe ich beide nicht gesehen. Wenn er sozusagen nicht sein eigenes Drehbuch verfilmt, da gibt es wenigstens eine 50-50-Chance, dass funktioniert, sondern wenn er einfach irgendwas anders verfilmen soll, weil er handwerklich halt nicht so stark ist, ne? Was man jetzt in dem Film wieder gemerkt hat. Oder eine sehr eigene Art hat, sagen wir es mal so. Ja, geil.
The Wizard, jetzt weiß ich auch wieder, was The Wizard war.
The Wizard mit dem rappenden Jungen, das war die einzige Cringe-Aktion in dem Film. Da
weiß ich gar nicht mehr, ob mir der gefallen hat oder nicht. Muss ich mal nachfragen.
Du fandst ihn nicht so gut, der Christian und ich, wir waren da ziemlich auf Linie, uns hat er getaugt.
Ich fand ihn aber auch nicht völlig schlecht.
Man muss schon ein bisschen drüber hinwegsehen, dass die Eltern die einfach abgeben, ohne Hallo zu sagen und so. Aber Mai, geht schon.
Ich glaube, bei dem Film gingen mir tatsächlich die Kinder ganz furchtbar auf.
Das ist aber bei jedem Film immer ein Problem. Entweder die Kinderschauspieler funktionieren oder sie nerven dich unfassbar krass. Ja.
Ja, und ich glaube, dass das so ein Fall von unfassbar krassen Nerven war.
Und ich muss, und da kann man sagen, der Cast war halt auch unfassbar krass. Was für ein Rundumschlag. Und wir haben übrigens einen Bogen gespannt, weil am Anfang haben wir über Kino diskutiert. Erinnerst du dich an eine Diskussion, Philipp? Erfolg, kein Erfolg. Ja. Wir haben gerade auch nochmal über das Thema gesprochen. Ja gut, der Film ist zwar jetzt echt nicht besonders, aber irgendwie spielt er doch genug ein, dass er wahrscheinlich den nächsten Film locker machen kann.
Wie gesagt, das ist so ein Ding. Natürlich, er hat sein Ziel erreicht. Insofern, wenn du es so siehst, hat er, wie wir vorhin schon gesagt, waren auch Uwe Bolls Filme alle erfolgreich.
Ja, aber zum Beispiel mich als Fan von einigen seiner Werke, muss ich sagen, jetzt muss er dann wieder liefern, weil der nächste Film sollte schon anders sein als jetzt dieses Machwerk.
Meinst du jetzt Uwe Boll oder?
Beide. Nee, aber ja, ich weiß, was du meinst, aber dieses, wie gesagt, da Bogen schön geschlossen, ja, aber diese Erfolgmessung, wenn du hier hörst, hier, oh, Quantumania war für Disney so ein Flop. Quantumania hat ja nur 180 Millionen eingespielt an Gewinn. Und ich sage, Leute, seid ihr eigentlich noch ganz dicht?
Ja. Ja, aber das sind ja einmal andere Dimensionen.
Millionen gekostet, oder?
Nee, ja, Gewinn, oder? 180, das meint
er. Naja, aber ich meine ja nur, der hat ja auch Produktionswert irgendwie 150 Millionen oder sowas, dann kommt Marketing dazu, das wird ja meistens nicht mit reingerechnet, dann mindestens Faktor 2 rechnen eigentlich bei den Disney-Filmen.
Aber im Moment schaut es ja.
Also der muss schon das Doppelte einspielen, damit du da, also mindestens das Doppelte einspielen, damit also du da,
wie gesagt, ja, natürlich.
Das ist ja nicht Gewinn. Ein Spielergebnis am Boxoffice ist nichts Gewinn.
Nein, deswegen sage ich, also der Gewinn waren 180 Millionen. Nicht das Einspielergebnis, der hat irgendwas um die...
Okay. Jetzt sind wir auch schon bei Einspielergebnissen angekommen. Ich finde, die Geekzone sollte weiterhin mehr einfach über die Filme als über die Einspielergebnisse sprechen.
Das tun wir auch, weil wir es vorhin auch eben hatten. Ich habe gerade nebenher nochmal geguckt. Heute kam irgendwo die Meldung raus, dass dank Barbie und Oppenheimer Indiana Jones, gerade der fünfte Teil, tatsächlich so ausschaut, als wird es der erfolgloseste Disney-Film ever.
Okay.
Und zwar nicht nach wirtschaftlichen, sondern nach Zuschauerzahlen.
Gut, wenn wir jetzt aber da noch dabei sind, dann gebe ich euch jetzt auch noch einen Fun-Fact. Und zwar ist es wirklich so, dass seit The Visit hat kein Shyamalan-Film mehr als 20 Millionen gekostet. The Visit hat 5 Millionen gekostet.
Ja, das hat mich aber gewundert.
Keiner seiner Filme. Und After Earth hat noch 130 Millionen gekostet. Das war ja der absolute... Ja,
aber wegen Will Smith, oder?
Ja, wahrscheinlich. Der hat 130 Millionen gekostet und hat trotzdem 244 Millionen weltweit eingespielt. Und jetzt passt mal auf. The Visit hat... Nee, noch besser. Lass uns hier schauen. Es gibt... Also am Ende ist der Typ halt... Macht der Typ halt Money ohne Ende, wenn du überlegst, dass Split 9 Millionen gekostet hat und hat weltweit 278 Millionen eingespielt.
Ja, erlohnen werden sich die alle.
Und deswegen, weil immer so viele sagen, warum darf denn der noch Filme machen? Naja.
Ja, warum denn?
Genau. Old 18 Millionen gekostet, 90 Millionen weltweit, ist immer noch ein satter Gewinn. Und ja, das wird es wahrscheinlich einfach schon erklären. Trotzdem fände ich schön, wenn er mal wieder was macht, was man nicht erwartet. Oder auch mal was Gutes wieder.
Also ich meine, hier der erste hier mit Bruce Willis ist Unbreakable, war ja auch den fand ich total geil, wo ich den gesehen habe.
Er müsste dich ja auch voll flashen, eben wegen der Superhelden-Thematik, ne? Ja,
nicht nur deswegen, ich fand den einfach total cool erzählt.
Ja, seine ersten beiden, seine ersten drei sind Sixth Sense, Unbreakable und Signs. Übrigens davor, diesen Wide Awake habe ich nie gesehen. Sagt mir gar nichts. Das war auch der einzige Film, der miese gemacht hat. 6 Millionen gekostet, 0,3 Millionen eingespielt. Sonst haben fast alle Filme ordentlich Gewinn gemacht.
Ach, der macht sein Ding schon.
Wahrscheinlich. Und der hat, glaube ich, auch da seine Konnekes und seine Schauspieler, wie du es vorher gesagt, Christian, du, oder? Der hat seine Buddies auch. Ich glaube, die spielen dann einfach in seinem Film mit, halt auch für nicht so viel Kohle.
Ist, denke ich auch. Ich glaube, das ist einfach ein total lieber Kerl.
Wahrscheinlich ist er ein cooler Typ. Ja, am Ende ist er ein cooler Typ.
Ja, und deswegen haben die so ihren Spaß mit ihm und hocken sich auch gern mit ihm hin. Aber für mich persönlich, rein als Zuschauer, mir fällt auf, ich habe das Mädchen aus dem Wasser, habe ich auch nie gesehen.
Den habe ich gesehen, der war eigentlich gar nicht so schlecht, aber der hat auf jeden Fall miese gemacht.
Aber also eigentlich ging es nach den ersten drei Filmen von ihm, nach Science, ging es dann für mich qualitativ wirklich total steil bergab. Ja, also ich meine, After Earth braucht man gar nicht drüber reden. Das ist
ja, diese Produktion, die gar nicht sozusagen, wo er nicht Drehbuch gemacht hat, das sind die schlimmsten. The Legend of Aang, der wurde auch von den Fans einfach zerstört, der Film.
Ja, total zerrissen.
Weil das ist ja eigentlich so ein Anime und der wurde ja, halt einfach dadurch...
Sogar da auf 150 Millionen, 320 Millionen eingespielt.
Ja, genau.
Aber das ist glaube ich, auch so ein Geheimnis. Was heißt Geheimnis? Das ist eigentlich kein Geheimnis, aber das ist einfach so die Feststellung, dass ein Film jetzt nicht teuer sein muss, um riesen
ja.
viel Erfolg zu machen,
ja.
Viel Erfolg zu haben, wirtschaftlich gesehen. Ja.
ja.
Das ist so... Hast du einen Film wie jetzt, der ja auch allgemein echt keine guten Kritiken kriegt, wie jetzt hier Old oder Knock at the Cabin, so toll haben die jetzt nicht abgeschnitten bei den Kritiken.
Nee.
Ja? Aber kassiert Kohle ohne Ende, ja, und dann hast du teilweise Publikumslieblinge, die total in die Grütze gehen.
Aber da schau, und jetzt kommen wir genau, jetzt machen wir die Überleitung zu unserem Ende. Wir sind nämlich schon fast wieder bei 2 Stunden heute. Wir wollen ja eigentlich kürzer casten. Die Geekzone ist ja ähnlich, ne? Wir stehen für Qualität, aber unser Box-Office-Ergebnis ist noch nicht so berauschend, muss man ganz ehrlich sagen. Wir freuen uns über jeden, der uns hört und über jedem, dem ihr einfach mal von uns erzählt, dass wir vielleicht noch ein paar mehr Leute hier in die ganze Chose reinbekommen, die auf unseren Discord kommen, einfach ein bisschen dabei sind, um unsere Community auszubauen, weil die ist auf jeden Fall ausbaufähig, das kann man ganz klar sagen. Genau, wir sind kein Box-Office-Hit, aber wir stehen für Qualität. Kann man das so stehen lassen? Tax, was meinst? Ist das ein guter Slogan für uns?
Absolut.
Und deswegen machen wir jetzt auch den Laden dichter. Wir wollen ja keine 3-Stunden-Cast machen. Das haben wir ja, damit haben wir ja schon lange abgeschlossen. Deswegen machen wir jetzt auch den Laden zu und wünschen euch einen wunderschönen August. Das ist fast schon wieder August. Krass, wie die Zeit vergeht. Und Ende August sind wir zurück. Und dann wird der Christian uns erzählen, ob er Viewfinder genauso feiert wie ich. Vielleicht erzähle ich noch was zu Oppenheimer, obwohl der dann schon eigentlich alter Käse ist. Und wir haben sicher 1000 andere Themen am Start, die wir dann nächstes Mal beackern. Und in diesem Sinne können wir uns eigentlich nur verabschieden. Vielen Dank fürs Hören und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Grüß euch. Servus. Ciao.